diesen Abend. Mein Thema heute ist, Gott fängt was Neues an, Jesus fängt was Neues an. Und jeder Tag ist ein ganz neuer Anfang. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Wir sollen uns über jeden Tag freuen, über jede Sekunde, jede Minute. Es ist immer ein Neuanfang, ein Neuanfang. Bevor ich über die Neuanfänge spreche und was Gott bei uns Neues anfängt, so ein Einschnitt, so ja, eine Wende in unserem Leben schenkt und all das, was wir so nötig hätten, unsere Anfänge, unsere Vollendungen auch in unserem Leben, das, bevor ich das bringe, möchte ich dich herzlich einladen für morgen früh. Gott sendet seine Boten. Das ist eine Adventbotschaft. Wir gehen schon so schnell auf Weihnachten zu, auf ja, das Jahr geht zu Ende. Und wir wollen die Ankunft Jesu preisen, aber nicht nur das, sondern uns auch einstellen auf die Wiederkunft Jesu. Der Herr kommt, Halleluja, unser Herr kommt, Lob und Dank. Und dann lade ich dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, du wirst im Himmel erwartet. Da ist schon alles gedruckt, alles schon vorbereitet, der Tisch ist gedeckt, du musst nur noch kommen und dich bereit machen. Wie komme ich zu Gott? Wie werde ich den Himmel erreichen? Dann am Freitag wird das Thema sein, die Vision, hab eine Vision und dann gib dich nicht auf am Samstag. Und wie erlebt man göttliche Wunder oder göttliche Führung, göttliche Segnungen, wie erlebt man das alles? Darüber werden wir uns nächste Woche unterhalten. Gott fängt immer gerne was Neues an. Siehe, ich mache alles neu, heißt es in der Bibel. Und ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und da heißt es nicht, ich bin neu geworden, sondern ein Neues ist im Werden. Ein Neues ist im Werden. Ich lese Psalm 87, Vers 7, da heißt es, alle meine Anfänge, also das heißt, alle meine Ursprünge sind, Herr, in dir. Alle meine Anfänge sind in dir, Herr. Alle meine Ursprünge. Ich bin auch nur da, weil Gott es wollte, dass ich da bin. Ich bin hier, weil Gott ja plötzlich was ganz Neues anfangen wollte. Ich denke nur an unsere Berufung, an unseren Ruf hier nach Berlin vor, ist es schon so lange her, fast 26 Jahre. Oder wir kamen noch ein Jahr vor dem Fall der Mauer nach Berlin und vorher war ich auch noch einmal da bei unseren amerikanischen Freunden und laufen wir über den Breitscheidplatz und wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Und dann spricht plötzlich Gott durch die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche zu uns mit diesem abgebrochenen Turm und der Finger, der nach oben zeigt, Herr, erbarm dich und so. Und das war unser Ruf nach Berlin. Wir brauchen Gottes Erbarmen und so sind wir Stück für Stück, Etappe für Etappe weitergegangen. Ich war damals 40 Jahre alt, in Midlife-Krisis, und Männer kriegen auch Midlife-Krisis, so und so weiter. Und dann wusste ich, weißt du, in Heilbronn hätte ich bauen müssen oder was anders tun müssen. Die Gemeinde war zu klein dort, oder das Gebäude war zu klein, da konnte ich mir alle Leute fassen. Und da habe ich gedacht, Herr, bevor ich mich dort irgendwo verändere, fange ich was ganz Neues an. Fange mit Null an. Ich wollte wieder meinen alten Gott kennenlernen, so wie ich am Anfang der Jesus People Bewegung Gott kennengelernt habe, wo ich um jedes Stückchen Brot bitten musste, um jede Kleinigkeit, Herr, wie geht's jetzt weiter? Bitte hilf mir. Um jeden Pfennig damals und jede Mark. So, ich wollte wieder im Glauben leben können. Neue Anfänge. Und das war ein neuer Anfang für mich, mit Null anzufangen, mit nichts anzufangen, einfach rüberzukommen mit meiner Familie. Und Gott hat Gnade geschenkt. Alle meine Anfänge, Herr, sind in dir. Mit Gott fangen wir immer wieder neu an. Und deshalb, wenn du Gott in deinem Leben hast, mach dich gefasst. Du wirst Überraschungen erleben. Gott ist ein Gott, der immer wieder was Neues inszeniert in deinem Leben. Gott macht immer wieder weiter und jedes Mal, wenn das Stück weitergeht, ist ein neuer Anfang. Das Alte lässt du zurück, das bleibt hinter dir und es geht weiter. Wenn Gott mit dir ist, dann lässt du dich auch nicht unterkriegen. Du bist mutig, du sagst, ich kapituliere nicht, ich komme mit Gott irgendwie durch. Und das ist das Schöne dabei, zu wissen, mit meinem Gott komme ich irgendwie durch. Auch wenn es so trüb und dunkel aussieht und finster aussieht und so weiter, mit meinem Gott erreiche ich mein Ziel. Das, was er mir gesteckt hat, was er von mir befohlen hat, das werde ich erreichen. Irgendwie wird es gehen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, es geht, weil Gott da ist. Der hat die Übersicht. So, Gott fängt was Neues an, ist mein Thema. Sogar verpasste Chancen, verpasste Gelegenheiten. Menschen, die irgendwie Fehler gemacht haben, und ich möchte auch für die Geschwister und Freunde eine Botschaft haben, einfach die was falsch gemacht haben. Und jeder macht mal falsch. Jeder überhört mal die Stimme Gottes. Jeder fährt mal bei Rot durch. Jeder macht mal Fehler. Also das passiert bei jedem Menschen, das ist ganz normal. So, und ja, und Gott gibt eine zweite Chance für uns. Er ermutigt uns und sagt, mach weiter, gib dich nicht auf. Ich lass dich nicht fallen. Du wirst nicht versagen, denn ich bin bei dir. Gott ist ein Gott neuer Chancen, neuer Gelegenheiten, neuer Möglichkeiten. Wir haben einen guten Vater im Himmel. Und Gott ermutigt uns immer wieder, geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen bei deinen Schwierigkeiten. Bleib nicht stehen bei deinem Versagen. Bleib nicht stehen bei deiner Entmutigung. Bleib nicht stehen bei deinen Verletzungen. Bleib nicht stehen bei deiner Erkränkung und was auch immer sein mag. Gott ermutigt uns. Denn er gibt uns nicht auf. Gott hat Israel nicht aufgegeben. Gott hat Moses nicht aufgegeben. Gott hat einen Paulus nicht aufgegeben. Gott gibt keinen einzigen Menschen auf. Denn Gott liebt die Menschen. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Preis dem Herrn. Keine hoffnungslosen Fälle. Und solange ein Mensch atmet, gibt es immer noch Hoffnung. Solange er atmet, gibt es immer noch Hoffnung. So, er kommt nie in Verlegenheit, unser Vater im Himmel. Gott macht selbst aus nichts noch was. Und das ist das Schöne dabei. Da ist nichts da. Aus nichts schuf Gott Himmel und Erde. Nichts. Gott braucht da nicht große Materie und Material und Kapital und all was wir so manchmal denken. Er macht sogar aus den schlimmsten Fehlern immer noch das Beste. Das ist unser Gott. Er heilt die schlimmsten Krankheiten, die größten Probleme. Er nimmt sich der Kranken an. Nicht die Krankheit, der Kranke nimmt er sich an. Er kümmert sich um den Kranken, um die Seele des Kranken. Denn letztendlich nicht die Krankheit ist das Problem, sondern der kranke Mensch, der verletzte Mensch, der erdrückte Mensch, der gedemütigte Mensch, der verletzte Mensch. Und Gott nimmt sich deine Verletzungen an und sagt, du, ich heile dich. Die Krankheit, die wirst du noch abschütteln. Denn du bist stärker als die Krankheit. Gott in mir ist stärker als die Krankheit, die um mich herum ist. Er vergibt uns die Sünden. Wie heißt es ja in diesem Psalm einmal, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Gott errettet den Sünder, den größten Sünder. Die Sünde lässt er stehen. Die Sünde interessiert ihn nicht. Gott, und das ist das Schöne dabei, Gott macht nicht an unseren Sünden rum. Er vergibt unsere Sünden, er wirft unsere Sünden hinter sich und denkt nicht mehr dran. Er macht bei den einzelnen Sünden nicht so viel rum, wie wir manchmal, ach, was habe ich angestellt, ach, was habe ich ausgefressen, was habe ich mir verbockt und vertan. Nein, vergiss es. Du solltest nicht an diesen Kleinigkeiten hängen. Du hast Jesus angenommen und du bist kein Sünder mehr. Jeder Mensch, der Jesus angenommen hat, ist kein Sünder. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Und du rebellierst nicht gegen Gott. Es tut dir so leid, dass das alles passiert ist. Verstehst du, du hast Fehler gemacht, bist ausgerutscht, dann stehst du wieder auf. So wie die Kinder, wenn sie laufen lernen, die fallen hin, die stehen wieder auf, putzen sich ab und machen wieder weiter. Und genau so solltest du auch in deinem Leben weitermachen. Das Blut Jesu Christi löscht uns die Sünden, löscht die schlimmsten Fehler der Vergangenheit in unserem Leben aus, denn das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Alle. Es gibt keine Sünde, wo das Blut Jesu uns nicht reinigen würde. So, vergiss deine Fehler. Jesus nimmt die Sünde an und je größer du als Sünder bist und sagst, oh Gott, ich habe so viel verbockt in meinem Leben. Und Menschen, die meinen Predigten manchmal zuhören, die sind so tief gefallen. Ich habe so viel verbockt, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viel Übles, so viel Schlechtes getan. Vergiss es. Der Herr Jesus ist da und er macht aus deinen Schlechtigkeiten Herrlichkeiten. Macht er wunderbare Dinge, er bügelt es glatt. Der Heilige Geist hilft dir. So, wenn du mit Jesus Christus gehst, nicht einmal der Tod kann dir was anhaben. Denn in meiner Bibel, im Hebräer 11 heißt es, und manche Frauen haben sogar Männer wiederbekommen, erstorbene Leiber sind wieder lebendig geworden. Also Gott wirkt Wunder. Und ihre erstorbenen Leiber sind wieder fruchtbar geworden, dass sie Babys gekriegt haben. Denk an Sarah, denk an all die heiligen Frauen. Der Teufel versucht uns zu zerstören, wo er nur kann. Aber der Herr versucht uns gesund zu machen, wo er nur kann. Wo wir ihm eine Chance geben. So, der Geist, heißt es in der Bibel, derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, der macht auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Das ist Neuanfang. Der Herr macht jedes Mal neu. Sobald du in der Gegenwart Gottes kommst, sobald der Heilige Geist dich berührt, da atmest du auf. Mir ist wohl in dem Herrn. Unsere Leiber sind eigentlich Behälter für die Herrlichkeit Gottes. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, deshalb sollten wir auf unseren Körper sehr aufpassen. Den hast du nur einmal und dann diesen Körper hast du nur für die Erdenzeit. Im Himmel brauchst du diesen Körper nicht, da kriegst du einen anderen Leib, ein anderes Auto, eine andere Maschine. So, jetzt musst du mit diesem Körper haushalten. In der Bibel heißt es, dass der neue Wein in neue Schläuche reingehört. Und das ist meine Botschaft, wo ich hier weitermachen möchte. Unsere Leiber sind diese neuen Schläuche. Weißt du, wenn wir in Christus sind, wir sind erneuert an Seele, Geist und Leib. Und da fängt was Neues an, das etwas Neues ist im Werden. Gott gibt uns seinen Geist und er gibt seinen Geist nur Menschen, die erneuert worden sind. Gott gibt nicht den alten Menschen den Heiligen Geist, sondern der Mensch muss zuerst sich bekehren, der Mensch muss sich zuerst verändern, der Mensch muss zuerst mal erneuert werden, gereinigt werden und dann beginnt das Neue. In neue Schläuche wird der Geist Gottes ausgegossen, nicht in der alten. Lass uns nur drüber nachdenken. Und die Schläuche sind Behälter, in denen der Wein gelagert wurde, damals in der Antike. Da hat es noch nicht solche Fässer gegeben und Glasflaschen als solches. Das haben sie noch gar nicht so in dieser Art gekannt. Da hat man Schläuche genommen, aus Tierfellen genäht. Und so, und unser Leib ist etwas ganz Neues, was der Herr in unserem Leib, in diesem erneuerten Leib geben möchte. Neue Schläuche für neuen Wein. Gott macht ständig was Neues. Er ist ein Gott, der ständig erneuert. Das Bild vom Wein ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in Menschenleiber, Menschenseelen hinein, die erneuert worden sind, die neu gemacht worden sind. Gott baut eine ganz neue Generation. Das bist du, das bin ich. Wir sind die Berufenen Gottes. Der neue Wein, der neue Geist, das neue Leben braucht neue Behälter, braucht neue System. Weißt du, der Heilige Geist, er braucht Kanäle, Leitungen, so die Infrastruktur. Das braucht der Heilige Geist. In Markus Kapitel 2, Vers 22 lese ich, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein und die Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch, sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Also das ist, was Jesus hier gepredigt hat. Der neue Geist, der Heilige Geist, zerstört die alten Behälter. Weißt du, dein altes Leben, sobald in deinem Leben der Heilige Geist hineinkommt, das platzt, weißt du, das passt gar nicht. Nein, ich werde nie vergessen, wir haben da in Kreuzberg mal einen Gottesdienst gehabt und da bist ein korpulenter Bruder aus Dortmund oder Düsseldorf oder wo er kam, die Herrlichkeit Gottes war so da und sagt, oh Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, Herr, hör auf zu segnen, ich platze. Weißt du, das ist das was Schönes, das zu erleben, wenn Menschen in der Gegenwart Gottes hineinkommen und wenn ich schon solche Dinge, solche Gefühle haben, Herr, ich platze, ich verkrafte es nicht. Und das ist es. Wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt und du nicht erneuert wirst, platzt du. Explodierst. Ja, ich platze. Deshalb sagt der Herr hier, neuer Wein in neue Schläuche. Der Heilige Geist duldet kein Flickwerk, keine Stümperei und dergleichen. Der Heilige Geist will etwas ganz Neues und dass das sich weitet und weitet und weitet. Das gärt ja. Das, was der Heilige Geist in uns bewirkt, ist Gärung. Das ist ein Prozess. Altes und Neues verträgt sich nicht. Geschwister, und das ist so wichtig, was ich hier heute Abend sagen möchte. Weißt du, du kannst nicht das Alte und das Neue nehmen. Du musst entweder das eine lassen oder das andere. So, das neue Leben muss sich an dem Inhalt messen. Diese neuen Schläuche, die müssen ja, mit neuem Inhalt gefüllt werden. Wer sich einmal bekehrt, wer wiedergeboren wird, der ist eine ganz neue Schöpfung. Ein Neues ist im Werden, da gärt es. Das kannst du nicht mehr machen und das willst du nicht mehr und das andere brauchst du auch nicht mehr. Weißt du, da ist alles mehr und mehr vergangen und vergeht. Du merkst am Schluss, was wichtig und was unwichtig ist. Und dann merkst du, was Nebensächlichkeit ist und worauf es wirklich ankommt. Ein ganz neuer Prozess beginnt. Da wird etwas ganz Neues aufgerollt. Wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, pass mal auf. Da tut Gott auch in der Gemeinde. Ja, plötzlich es ist eine ganz andere Form der Anbetung, eine ganz andere Form des Gottesdienstes, eine ganz andere Form des Gebetes. Deine ganze Andacht ist plötzlich ganz anders. Da siehst du die Bibelstelle ganz anders, wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Erneuerte Menschen werden ständig erneuert. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu und schreibe das fest in der Offenbarung. Damit schließt die Heilsgeschichte ab. Siehe, ich mache alles neu. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, all das ist vorbei. In Jesaja 42, Vers 9, eine schöne Stelle, bei der werde ich ein bisschen bleiben. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an und ich sage euch voraus, noch ehe es eintrifft. Und das ist, was ich auch tue. Ich sage es voraus. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen, ohne uns anzusagen, ich tue was Neues. Pass auf, wenn du dich bekehrst, bist nicht mehr derselbe. Erkennst dich selbst nicht mehr wieder. Deine Nachbarn erkennen dich nicht mehr wieder. Da hat sich so viel verändert in deinem Leben. Deine alten Geschichten, die kannst du in den Müll stecken, vergessen. Gott gibt den neuen Menschen ganz neue Impulse. Er hat plötzlich ganz neue Interessen, ganz neue Appetit und Geschmäcker und was weiß ich. Er hat plötzlich eine ganz neue Fähigkeiten. Wenn Gott dich erneuert, plötzlich ja, hast du ganz andere Freude. Da hast du nicht mehr Freude an Disco und alte Sachen irgendwie von früher. So Sauferei und Rauferei und den ganzen Krach, was man so alles gemacht hat. Nein, da freust du dich auf Harmonie und sagst, ich möchte dort sein, wo alles harmonisch zugeht, wo alles liebevoll zugeht. Und da suchst du nicht mehr Stammtischreden und den ganzen Krach und Streitereien, was die Kollegen manchmal so am Arbeitsplatz haben. Wenn Gott einen Menschen berührt und ihn erneuert, dann hat er ganz plötzlich ganz neue Aufgaben. Der hat plötzlich Lust, was Gutes zu tun, Liebe zu üben, anderen zu helfen, für andere zu beten, für andere da zu sein. So. Gott gibt dem neuen Menschen neue Dienste, neue Aufgaben und der geht nicht mehr die alten Wege. Weißt du, viele Menschen sagen ja, ich muss meine Freunde retten. Nein, der liebe Gott wird betet für deine Freunde, der wird deine Freunde schon selber retten. Du musst deine Freunde nicht retten. Das ist was ganz Verkehrtes. Ich habe es so einmal erlebt und hat Gott mir eine Lektion gezeigt oder gelehrt. Da war ein junger Mann, der kam von unten, da war eine Drogenszene, er war rauschgesüchtig, der Herr hat ihn freigemacht und er hat ihn wunderbar gesegnet. Ich muss meine Freunde bekehren. Er hat gesagt, nein, du musst deine Freunde nicht bekehren. Der liebe Gott bekehrt deine Freunde. Du kannst sowieso niemanden bekehren. Lass die Finger weg. So, nein, ich muss meine Freunde bekehren. Und er geht runter und dann sieht ein alter Bekannter ihn wieder. Ja, sag mal, wo warst du so lange? Ich habe die Schlange nicht mehr gesehen. Und gibt den kostenlosen Schuss und ist wieder rauschgesüchtig. Und dann ist er sogar verrückt geworden am Schluss. Ich sage euch eines, da wo du herkommst, sollst du nicht zurückgehen. Paulus ist auch sehr interessant. Paulus hat kaum in Judäa gepredigt. Er hat überall in der Welt gepredigt. In Griechenland, in Rom, in Korinth, in Zypern. Aber er ging nicht nach Judäa. Dort hat er gesündigt. Dort hat er so viele Christen ins Gefängnis gebracht. Dort hat er so viel Unheil angerichtet. Und hat gesagt, nein, das soll der Petrus machen. Das ist sein Geschäft. Judäa und die ganze Gegend, da wo die Urgemeinde war, das ist nicht mein Geschäft. Deshalb geh nicht zurück, wo du herkommst, sondern geh neue Wege. Gott will, dass du neue Wege gehst und nicht da, wo du herkommst. Da, wo du versagt hast, die werden dir nicht abnehmen. Ja, was willst du mir erzählen, verstehst du? Ich kenne doch dich. Und schau, Paulus wusste ganz genau, er soll nicht dorthin zurückgehen. Und als er dort doch seinen Dickkopf durchgesetzt hat und doch hingegangen ist, was ist mit ihm geworden? Er kam ins Gefängnis. Und weißt du, selbst wenn er noch so schönes Gelübde gemacht hat und der Heilige Geist sagt mir, nein, der Heilige Geist sagt, wo du raus bist, bleib draußen. Da, wo du befreit bist, bleib frei. Und das war das, was beim Paulus war. Der hätte nicht dorthin gehen können. Dann hätte der Timotheus schicken können. Der hätte das Geld überbracht und so weiter. Er muss nicht. Ja, aber wollte zeigen, ich liebe euch, Geschwister. Ich bin immer noch euer lieber Bruder in Christus. Nein, bleib da, wo du bist und diene Gott und gehe weiter, gehe neue Wege. Gott will uns neue Wege führen und wenn du sobald die alten Wege betrittst, bist du rückfällig. Und es geht dir schwierig und dreckig, so wie diesem Jungen dort in der Diskothek. Verstehst du, er geht zurück, seine alte Freunde sehen und die ziehen zurück. So. Gott gibt den neuen Menschen neue Wege, neue Orientierung, neue Ausrichtung, neue Dienste, neue Aufgaben und die sind viel schöner. Guck mal, da kann er jetzt in Athen predigen, da kann er in Ephesus predigen, dann kann er in Korinth predigen. So viel möglich. Er muss nicht unbedingt nach Jerusalem tippeln. So lass dich überraschen. Und Gott sagt, nun kündige ich was Neues an. Neuer Wein in neue Schläuche. Und du musst nicht zurückgehen nach Judäa. Du musst nicht zurückgehen in die Disco oder zu deinen Stammtischbrüdern. Da musst du nicht hingehen. Neuer Wein in neue Schläuche, neues Feuer, braucht neues Brennmaterial, braucht neuen Geist, braucht neue Begeisterung. Neuer Wein braucht neue Hingabe. Der neue Wein braucht also neue Dynamik, neue Schläuche. Das ist es, das neue Liebe. Verstehst du, da wo du versagt hast, in der Ehe, in der Umgebung, mit den Sünden und Fehlern, was auch immer gewesen sagt, musst nicht mehr zurückgehen. Gehen neue Wege, die Wege, die Gott dir zeigt. Wenn wir wiedergeboren werden, bekommen wir plötzlich ein ganz neues Sehen, eine ganz neue Sicht, eine ganz neue Orientierung, einen ganz neuen Geist, ein ganz neues Herz. Verstehst? Wir sind neu ausgerichtet. Und das ist, was Gott uns schenken will. Bekehrung ist eine Sache, du kehrst um und du gehst nicht mehr zurück, wo du herkommst. Du interessierst dich nicht. Denn der Teufel möchte dich nicht mit den alten Sachen beschäftigen. so wie es früher war. Verstehst du? Und so weiter kommen deine alten Bekannten, da kommt wieder das Alte hoch. Die Verletzungen, die du erlebt hast, das kommt alles wieder hoch. Und wenn Gott uns heilt, Gott will uns von diesem Alten wegbringen. Du drehst dich um und du gehst in eine andere Richtung. Du siehst nicht mehr das Alte. Dich interessiert das Alte nicht mehr. Und Geschwister, wir sollten aufhören, uns für das Alte zu interessieren. Wie war es früher? Was habt ihr früher gemacht? Deshalb hat der Herr Jesus auch nie gefragt, die Leute, wenn er den Menschen Sünden vergeben hat, die sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, wie war das? Vergiss es. Vergiss die ganzen Fragereien und deshalb auch Zeugnis geben. Es ist so wichtig, dass wir lernen, auch Zeugnis zu geben. Wir sollten von dem neuen Wein reden. Der ist total anders, verstehst du? Dieser himmlische Saft, was du jetzt erlebt hast, diese Freude am Herrn. Und da redest nicht mehr, ja, früher, da war ich rauschgiftig, früher war ich Alkoholiker, früher war ich ein Schläger, früher war ich ein Dieb, früher war ich das, früher war ich das. Das interessiert nicht. Vergiss das, was früher war. Siehe, es ist etwas Neues geworden. Wir sollten über unsere Vergangenheit ganz anders reden. Und viele Christen werden nie frei von ihrer Vergangenheit, nie erlöst, weil sie immer von früher reden. Es war früher, damals. So fangen alle Märchen an. Früher, es war einmal. Nein, wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Mich gibt es nicht mehr. Ich existiere nicht mehr. Mein altes Leben ist nicht mehr da. Der Wiedergeborene ist ja ganz neu. Ja, der sieht ganz anders aus. Der denkt anders, der spricht anders, der singt anders, der betet anders. Sein Herz ist so voll, er sprudelt nur noch. Wir bekommen eine ganz neue Beziehung mit Gott oder zu Gott, ein ganz neues Verhältnis zu ihm. Plötzlich ist alles so anders, es ist nicht mehr so wie früher. Verstehst du? Da schleichen wir uns nicht in die Kirche rein und wieder, wie verprügelt, wieder raus. Du bist ein armer Sünder, pass auf, dir fehlt das und das. Wir bekommen ein ganz neues Verhältnis zu der Familie Gottes. Wir sind Kinder Gottes und Kinder Gottes sind lustige Menschen. Die sind nicht traurige, depressive, schwermütige. Es ist alles neu geworden. Weißt du, da plötzlich freust du dich, als wenn du jetzt ein neues Geschenk bekommst. Etwas ganz Neues, worauf du schon immer gewartet hast, was du dir gewünscht hast. So, wir bekommen ein ganz neues Verhältnis zur Gemeinde, wenn wir zum Herrn Jesus kommen. Nein, ich muss jetzt in die Kirche gehen. Nein, du musst nicht in die Kirche, in die Versammlung gehen. Das ist ein Vorrecht, eine Gnade, dass du in die Gegenwart Gottes kommst. Da muss man dich sogar abhalten und sagen, renn doch nicht jeden Tag in die Gemeinde. Ja, man muss dich... Eigentlich, das ist das Wahre. Verstehst du, dass man dich bremsen muss? Halt, du musst auch deine Hausarbeit noch machen. Aber du bekommst eine Freude an deinen Geschwistern, am Leib Jesu, zu dir selbst. Plötzlich siehst du dich selbst in einem ganz anderen Licht. Du bist, ja, neu geboren. Wahre Gläubige sind lebendige Bausteine, sind konstruktive Glieder am Leib Jesu Christi. Sie werden befähigt, anderen Menschen die Liebe Gottes rüber zu tragen, zu transportieren, zu segnen, für sie zu beten, einfach für sie da zu sein, aktiv zu sein in Wort und Tat. Das ist das, was da plötzlich passiert. Plötzlich bist du, ja, ein lebendiger Zeuge Jesu Christi. Wenn der neue Wein da ist, dann wirst du plötzlich ein ganz anderer Konsument. Verstehst du? Der neue Wein. Als wir nach Jerusalem fuhren, und das ist ein Brauch, wenn du nach Israel fährst und bevor du Jerusalem siehst, oben vom Ölberg herkommend, dann ist es eine Begrüßung, da kriegst du so Stamper, also Wein, so wie bei uns Abendmahl ist, aber da kriegst du ein Gläschen Wein. Aber das war so starker Wein, süßer Wein. Verstehst du? Und ich habe gedacht, mei, mir dreht alles. Und wenn man das nicht gewöhnt ist und wenn man keinen Alkohol so trinkt, verstehst du, dann ist man, denkt, oh, das ist aber stark. Und weißt du, dieser neue Wein, am Pfingsten predigt Petrus und dann kommen die Leute, ja, die sind alle besoffen, die sind betrunken. Dann sagt er, nee, wir sind nicht betrunken von diesem süßen Wein. Nein, wir sind voll Heiligen Geistes. Mir ist mal passiert, ich war in Donauwörth, fahre von der Donauwörth nach Heilbronn, nachts nach dem Gottesdienst nach Hause, ich war so voller Freude. Und mein Citroën damals, ich konnte mein Lenkrad festschrauben, wenn du auf der Autobahn fährst, kannst du geradeaus fahren, musst nicht lenken. Und dann preise ich den Herrn, lob den Herrn, und hinter mir fährt Polizei. Plötzlich überholen sie mich, stoppen mich, ich muss sogar muss pusten. Sie haben getrunken. Ich habe gesagt, nee, ich habe nicht getrunken. Ich komme aus dem Gottesdienst, ich bin Pastor. Ich sage, doch, Sie haben getrunken. Dann muss ich aussteigen, da haben sie ihn nochmals kontrolliert. Und dann sagt, das ist also alles mit Null. Aber Sie haben mit emporgehobenen Händen, habe ich gesagt, ach, ja, ich weiß, um was es geht. Ich habe doch getrunken vom süßen Wein. Sagt er, sehen Sie, Sie haben doch getrunken.
Vom süßen Wein?
Ja, wissen Sie, jetzt habe ich dann eine Predigt, Kurzpredigt, nachts um 1 Uhr gehalten. Die Aposteln, die waren so erfüllt vom Heiligen Geist. Ich komme gerade aus dem Gottesdienst, bin so glücklich und ich habe Gott gepriesen. Oh, und ich war so glücklich. Dann sagte er, ja, sehen Sie, das ist auch betrunken sein. Aber fahren Sie weiter, aber mit beiden hinten am Steuer. Voll von süßen Wein. Ja, da merkst du eine ganz andere Auswirkung. Aber, was sagt die Bibel? Wir sollen nicht voll vom süßen Wein sein, betrunken sein, sondern voll Heiligen Geistes. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn du betrunken bist, dann kommt ein unordentliches Leben. Ein verrücktes Leben, verstehst du? Dann machst du Dummheiten. Das, was der Alkoholiker macht, das macht auch ein Christ, der voll Heiligen Geistes ist. Er sagt den Leuten knallhart die Wahrheit. Verstehst du? Das rutscht raus. Verstehst du? Genau das Gleiche, die gleiche Wirkung. Aber er ist nicht verrückt, sondern er ist mit beiden Beinen in dieser Welt. Das ist das Neue. Dieser neue Wein. Das verkraftest du nicht. Und weißt du, das macht dich ganz nüchtern. Das macht dich sachlich. Das macht dich praktisch. Das macht dich voller Liebe. Wenn du voll von diesem himmlischen Wein bist, dann singst du zu Hause und jodelst und preist und jubilierst. Ja, Psalmen, Hymnen, Chorusse, alles Mögliche kommt durcheinander. So, die Freude am Herrn, das ist das Neue. Weißt du, ich muss nicht das Gesetz halten. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht Fehler mache und da das richtige Teller und richtige Schüssel nehme und richtige Tasse. Nein, ich muss nicht auf die Kleinigkeiten mehr achten. Ich kann großzügig leben, denn ich bin voll Heiligen Geistes. Es gibt einen Unterschied im Handeln Gottes. Im Alten Testament und im Neuen Testament sind zwei Paar Stiefeln. Zwei Paar Stiefeln. Das Handeln Gottes im Alten Testament und das Handeln Gottes im Neuen Testament. Im Alten Testament war das Handeln Gottes vergänglich, menschlich, begrenzt, zeitlich, auf bestimmte Personen fixiert. Im Neuen Testament ist das Handeln Gottes unbegrenzt. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Sieh, ich mache alles neu. Das ist das Neue. Alle Menschen, die dabei sind, die in der Versammlung sind, werden von Gott berührt. Er will seinen Geist ausgießen auf alle Menschen, auf alle Nationen, auf alle Rassen, nicht nur auf die Juden oder auf ein paar Privilegierte, auf ein paar fromme Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten und was weiß ich alles. Nein, auf alle Menschen. Und das ist das Schöne dabei, das Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Testament und das Wirken des lebendigen Gottes im Alten Testament. Und im Neuen Testament ist was ganz Neues. Deshalb auch das Neue Testament, neuer Bund. Im Alten Testament wirkte Gott nur über einzelne Menschen, über bestimmte Einzelgänge, bestimmte Fromme, die reif sind, die gewachsen sind. Aber der Heilige Geist ist im Neuen Testament auf Menschen ausgegossen worden, die gar nicht so perfekt waren. Aber der Heilige Geist macht die Leute nachher perfekt. Die Offenbarung Gottes im Alten Testament war vorwiegend auf Israel fixiert. Und dann sagt Gott hier, was ich gelesen habe, ich kündige euch was Neues an, was total Neues. Alle Menschen dürfen zu mir kommen. Wie heißt es in Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im Alten Testament nur die Spezies da, die Juden. Aber hier alle Menschen. Deshalb, Jesus will den neuen Wein in neue Schläuche füllen, in die Nationen, allen Menschen bringen. Der neue Wein, das ist der neue Geist. Und wo der Heilige Geist wirkt, da passiert was Neues. Da offenbart sich Gott ganz neu, auf ganz neue Art. Und plötzlich erkennen die Menschen, wir sind Sünder, wir müssen was in Ordnung bringen. Paulus kommt nach Ephesus, Apostelgeschichte 19. Dann sieht er die Geschwister, die sitzen da und schnarchen. Verstehst du? Und was weiß ich, was die alles machen. Dann sagt er, Brüder, Entschuldigung, aber ich habe eine Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was? Ja, wir haben von der Taufe des Johannes gehört. Aber vom Heiligen Geist haben wir noch nichts gehört. Und du siehst, dann hat er ihnen die Hände aufgelegt und sie wurden gesegnet, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und da heißt es, und sie fingen an zu weissagen, wenn der Heilige Geist kommt, fängst du an zu weissagen. Nicht nur in Zungen zu reden, sondern zu weissagen. Was Hochgeistliches wirst du sagen, du wirst aus dem Herzen etwas sagen, was der Heilige Geist in dein Herz hineingibt und das Wort Gottes breitete sich aus in der Umgebung. Zauberbücher wurden verbrannt. Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, die hängen an der Kabbala, die hängen an den Zauberbüchern, an jeden Hokuspokus, am Talmud. Verstehst du, die hängen an diese alten religiösen Schriften, am Katechismus. Dann brauchst du all diese Dinge nicht mehr. Du bist frei. Denn wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und ihr habt die Salbung. Und ihr braucht nicht, dass euch jemand lehrt. Weißt du, brauchst du nicht einen Professor und einen Rabbi und einen Leviter, der dir irgendwie was unterweist. Ein Unterschied im Neuen Testament und Alten Testament. Weißt du, da ist das neue Leben ganz anders. Das Zusammenleben der Menschen. Weißt du, plötzlich haben sie alle gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Weißt du, was das bedeutet? Sie waren ein Herz und eine Seele. Nicht, dass sie alle gemeinsam hatten. Sie hatten ein Herz. Das Herz Jesu Christi. Und sie hatten einen Geist, eine Seele, den Geist Jesu Christi. Die waren, weißt du, wir denken manchmal, die haben alles verkauft und die saßen nur noch zusammen und gebetet und nur gesungen. Nein, sie haben sich ganz auf Jesus fixiert. Das war im Alten Testament nicht möglich, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Da hat jeder so in seine Richtung gezogen, in seine eigene Tasche gewirtschaftet. Die waren nicht ein Herz und eine Seele. Weißt du, wenn du dich erst auf Jesus fixierst, Jesus ist alles. Herr, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Dieser Wunsch war da. Aber die Wirklichkeit ist erst möglich gewesen, als der Heilige Geist kam. Und da gab es plötzlich gar keine exklusive, keine besondere. Nein, da waren alle gleich. Und wenn jemand was brauchte, hat er es bekommen. Weil Jesus das Zentrum, die Mitte war. Jesus war das Herz. Jesus war die Seele. Sie waren ein Herz, sie waren einmütig beieinander. Das ist das total das Neue. Das waren nicht 12 Stämme. Nein. Wer ist der Größte nachher und so weiter. Das hat alles aufgehört. Im Alten Testament, da ging es nur um Macht und wer hat was, wer kriegt was. Was ist sein Revier? Da hat niemand mehr gefragt, was ist mein Revier? Der neue Wein, das ist der neue Glaube, neue Einstellung. Es ist das neue Volk, die Gemeinde, diese Herausgerufenen, diese Ekklesia. Im Neuen Testament gibt es kein Gesetz mehr. Nur noch Gnade und die Gebote, die dort sind, das sind so Gebote, das ist alles zusammengefasst. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, aus ganzem Herzen, aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist und so weiter. Und dann, das zweite Gebot ist auch noch da, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du siehst also, was da passiert, die Trinität, Gott zuerst, dann der Nächste und dann du selbst. Was ganz Neues, nicht mehr du sollst nicht, du darfst nicht, du kannst das nicht. Gott beginnt was Neues. Aber bevor der liebe Gott was Neues beginnt, räumt er mit dem Alten auf. Bevor er dich füllt mit dem Heiligen Geist, macht er dich leer zuerst einmal. Und das ist ein Gesetz Gottes. Du wirst zuerst mal geleert und geputzt und gereinigt, was das auch immer ist. Bevor Gott dir was Neues schenkt, zerbricht er das alte, fremde Joch. Und nun kündige ich Neues an. Das ist was total anderes, das Neue. Und das Neue ist, wenn ich Römer Kapitel 16 nachher lese, die letzten 2-3 Verse in Römer Kapitel 16, dann heißt es, das Geheimnis Gottes, das war verborgen vor der Zeit. Die Propheten haben gerätselt, auf welche Zeit weiß, sagt der Geist Christus und so weiter. Es war die Gemeinde. Und die dachten, Israel wird es sein, aber Israel war es nicht. Das war die Gemeinde. Das war das Geheimnis Gottes. Und ja, etwas Neues kündigt sich an. Es kommt und es ist total anders. Da sind plötzlich alles Brüder miteinander. Da ist keiner größer, keiner kleiner, keiner reicher, keiner ärmer. Die Gemeinde Jesu kommt aus der ganzen Welt, aus allen Völkern. Wir sind international. Sobald wir an Jesus Christus glauben, bist du international. Da kannst du nicht sagen, ich mag den aus Afrika nicht, ich mag den Amerikaner nicht, ich mag den Russen nicht, ich mag den Chinesen nicht. Ja, das sind deine Brüder, das sind deine Schwestern. Wir sind eine große Familie und jeder ist ein Individuum für sich selbst, trotz allem. Trotz allem, die Gemeinde Jesu, das ist das Neue, das kommt, was Paulus im Geist gesehen hat und prophezeit hat. Die Gemeinde ist durch die vielen Kämpfe entstanden und die Hölle wird meine Gemeinde nicht überwältigen, die erbauen wird. Die war noch nie da, als Jesus das sagte, aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Also du kannst über Juden reden, was du willst. Und wenn du sobald was Negatives sagst, bist du ein Nazi und ein Rassist. Verstehst du? Aber über Jesus, wenn du von Jesus was sagst, da ist der Teufel los, da ist die Hölle los. Und Jesus wird angefochten, Jesus wird angegriffen, die Gemeinde Jesu wird angegriffen, die Kirche kannst, die lassen sie ruhig im Dorf stehen. Ja, wir brauchen eine Kirche, wir brauchen eine Organisation. Religion ist Opium fürs Volk, hat jemand mal gesagt. Okay? Aber die Gemeinde Jesu hat Kämpfe, Versuchungen, Wehen, Stürme, das erlebt die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weißt du, solange du nicht ein Teil der Gemeinde bist, merkst du das gar nicht, was da überhaupt los ist. Wie der Teufel um die Gemeinde rumläuft und wie der da schimpft und wettert und wer versucht, den anzugreifen und so weiter. In meiner Bibel heißt es, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Du, weißt du, wenn Paulus über Moses geredet hätte und nur an Moses geglaubt hätte und Moses verkündigt hätte, hätte ihm kein Mensch was getan. Aber er hat Jesus gepredigt und da war die Hölle los. Rede von Jesus und so weiter und dann hast du keinen Frieden mehr. Aber genau da musst du dich bewähren. Die Petrus und Johannes, sie wurden bedroht. Redet nicht mehr in den Namen Jesu. Pass auf. Aber was kommt? Die Beten werden erfüllt vom Heiligen Geist. Du siehst das Neue, dieses Novum, was Gott schenkt. Die Leute haben gebetet, die Städte haben sich bewegt und die Wände haben gewackelt. Und die gehen raus auf den Marktplatz und sagen, jetzt auf dem Leopoldplatz. Halleluja! Jesus lebt, er ist König. Sie haben sich bewährt. Sie haben sich bestätigt. Weißt du, sie haben Spannungen ausgehalten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, weißt du, deshalb sagt Jesus, das Alte hält keine Spannung aus. Das platzt, zerreißt, weil das fängt an zu gären, dieser neue Wein. Und du hast Spannungen. Weißt du, du stehst zwischen zwei Stühlen. Du stehst in der Entscheidung. Was entscheidest du? Und du entscheidest dich immer für Gott und nicht für die Menschen. Und nicht für das Irdische, sondern für das Himmlische. Du wirst immer dich für das Göttliche entscheiden. Und da gibt es Spannungen. Sie sind treu geblieben der Sache. Sie haben das Wort Gottes bewahrt. Sie sind stehen geblieben. Sie wandelten weiter im Rat Gottes. Sie haben sich nicht aufhalten lassen. Wir predigen weiter. Johannes, Petrus, ja, wir machen weiter. Wir hören nicht auf. Weißt du, der alten Schläuche hätten es gar nicht ausgehalten, diese Spannung, die in der Luft war. Und in dem Moment, wo du anfängst, an Jesus Christus zu glauben, lebst du in einer spannungsgeladenen Zeit, spannungsgeladenen Welt. Da kommen, weißt du, wenn du in die Kirche gehst zu Weihnachten, Silvester und was weiß ich, Ostern und Pfingsten, wird dir kein Mensch was sagen. Aber geh mal aus Liebe in die Gemeinde, dann werden die Angehörige die Hölle dir heiß machen. Die werden sagen, ja, du bist Fanatiker, bist verrückt, du spinnst. Weißt du, das alles wirst du hören. Israel hat Gott viel Kummer gemacht. Die Gemeinde, ich lese von der Gemeinde nirgendwo, dass die lau und träge geworden sind. Die sind träge geworden, aber das sind Leute, die nur Mitläufer waren. Aber Israel ist immer wieder abgefallen, deshalb mussten sie auch in die Gefangenschaft gehen. Gott musste sie in die Verbannung schicken. Warum? Weil sie Gott nicht treu waren. Aber die Sache Gottes geht weiter. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle haben alles versucht. Jesaja 43, Vers 24, Gott sagt zu Israel, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Guck mal, die sind gerade rausgezogen. Die waren 3 Tage auf der anderen Seite vom Roten Meer. Und dann haben sie gegen Gott gemurrt und gemeckert und gegen Gott waren sie aufgebracht, warum hast du uns rausgeführt, Moses, wären wir doch dort geblieben, wären wir, dort haben wir Wasser gehabt und dergleichen. Die Gemeinde Jesu, die sind weitergegangen, Stück für Stück. Dann liest du nicht, dass da Petrus und Jakobus und die Brüder gemurrt und gemeckert hätten. Die dienten Gott in Freuden, mit Begeisterung. Die wurden verfolgt, die wurden zerstreut durch diesen Wüterich Paulus. Verstehst du? Die wurden in alle Winde zerstreut, aber überall, wo sie hinkamen, haben sie weitergemacht, weitergepredigt. Sie haben sich nicht abbringen lassen von dem, was Gott in ihrem Leben angefangen hat. Da war plötzlich jeder Einzelne ein Original. Jeder Einzelne war eine Gemeinde für sich selbst. So viele Menschen denken, wenn ich nur eine Gemeinde hätte. Wir schreiben Leute, die unsere Predigten hören auch, oh, hör mal, du, das können Sie uns irgendeine Gemeinde empfehlen, in Köln oder irgendwo im Schwäbischen oder sonst wo. Ich kann nicht empfehlen, kann ich niemand empfehlen. Ich weiß gar nicht, ich kenne die Leute nicht alle so. Ich kenne viele, aber ich kenne nicht alle. Du bist die Gemeinde. Jeder Einzelne für sich. Und mit uns fängt Gottes Reich an. Und die Zerstreuten hin und her, die bauten die Gemeinde Jesu. Die haben Nachbarn bekehrt und Nachbarn eingeladen. Zu mir kommt ein junger Mann in Heilbronn und sagt, Pastor, ich möchte gerne heiraten, aber ich finde keine Frau. Und was ein guter Gedanke. Ich sage, kein Problem. Auf der Straße laufen so viele Mädels rum. Bekehr eine und heirate sie. Und was hat der Junge gemacht? Der hat die bekehrt, zum Glauben geführt, die kam in der Gemeinde. Und das Mädel kam nicht wegen ihm in die Gemeinde, sondern die wollte Jesus kennen. Da war der von Jesus erzählt. Der hat auf der Straße von Jesus missioniert, ganz besonders bei den Mädchen. Und so weiter. Aber der hat immer im Hinterkopf den Gedanken gehabt, ich möchte ein Mädchen mal heiraten finden. Und in der Gemeinde, die da sind, die gefallen mir alle nicht. Und dann kam ein Mädchen und die war vielleicht 1 Jahr in der Gemeinde und hat sich taufen lassen, sich bekehrt, ist bekehrt und so weiter. Und So eine ganz liebe Seele, die haben heute zwei Kinder und sind glücklich verheiratet. Verstehst du? Wir beten, Herr, schick, gib mir einen Mann oder eine Frau, bekehre sie. Die Welt ist so voller Menschen. Bring sie zum Herrn Jesus. Du musst nicht, die sollen sich nicht wegen dir bekehren. Ich warne, sobald sich einer wegen dir bekehrt, vergiss es. Dann wird er dich runterziehen. Aber das soll zu Jesus kommen, nicht zu mir. Das soll zu Jesus kommen. Und du wirst merken, was dann passiert. Und wenn Gott will und wenn es sein Plan ist, du wirst plötzlich hier diesen Mann oder diese Frau heiraten können. Und die sind sogar, die zwei, sind sogar, als sie noch jung waren und keine Kinder hatten, sind nach Berlin gezogen und mir mitgeholfen hier bei der Gemeindearbeit. Aber dann sind sie nachher später in eine Drogenarbeit eingestiegen und haben Drogenarbeit in Stuttgart dagegen gemacht. Das machen sie heute wahrscheinlich noch. So, das ist, wie Gott führt. Wir müssen uns von Gott gebrauchen lassen. Bilde du deine Gemeinde, bilde du deine Familie. Verstehst du, wir müssen das machen. Die Gemeinde Jesu funktioniert anders als Israel. Jeder Einzelne wird vom Heiligen Geist geformt. Jeder Einzelne fängt an, Gott mit Freuden zu dienen. Er fängt an zu fischen. Ja? Geh mal fischen. Jeder von ihnen hatte den Heiligen Geist. Jeder von ihnen hat eine Salbung. Jeder von ihnen hat eine Botschaft gehabt. Weißt du, was wären sie ohne den Heiligen Geist gewesen oder geworden? Nichts, gar nichts. Aber der Heilige Geist, das Feuer in ihnen drängt, ganz anders wie Israel. Warum hast du uns rausgeführt und ständig gegen Gott rebelliert? Nein, mit Freuden dienten sie Gott. Wie heißt es von den Aposteln? In den Häusern hin und her brachen sie das Brot. Lobten und priesen Gott. Was wäre aus ihnen geworden ohne den Heiligen Geist? Gott wäre von ihnen ferngeblieben, hätte sich zurückgezogen, wie bei Israel. Ja, und aber die Wirkung des neuen Weines, was die da gehabt haben, die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Und Geschwister, es ist etwas was ganz anderes, als wenn nur aus Pflicht, wenn du etwas tust, oder nur weil das Gesetz dir vorschreibt, oder weil die Regel so ist, weil es sich so gehört. Nein, wenn du vom Heiligen Geist ergriffen bist, dienst du ganz anders. Sie lebte nicht mehr in der Vergangenheit, in der Apostelgeschichte, die Jünger Jesu. Sie lebten voll in der Gegenwart und in der Zukunft. Wir werden die Welt auf den Kopf stellen. Wir wollen nicht nur so Pflichten, Land, Kanan und dann Leute vertreiben und verdrängen oder was auch immer ist. Sie hingen nicht mehr an den Buchstaben. Sie hingen nicht mehr an den Paragraphen und Äußerlichkeiten und Traditionen. Sie hatten einen ganz anderen Blick. Ihr Horizont ist erweitert worden. Weißt du, sie hatten einen neuen Zustand. Siehe, ich mache alles neu. Sie standen in ganz neue Situationen, ihre Ausgangsbasis war total anders. Die Gemeinde Jesu ist nicht einfach ein Volk, es ist die Welt. Und deshalb, ich predige auch hier in dieser Gemeinde hier, wir sind mehr als nur ein Verein oder eine Gruppe oder eine Clique. Wir sind eine Familie Gottes und die ist international. Da gehören Türken dazu, da gehören Moslems dazu, dürfen dazu gehören und ja, wir fühlen uns mit allen verbunden, denn das sind alles Menschen, die brauchen Jesus. Die Gemeinde Jesu ist ein Leib, ein Organismus. Nicht eine Organisation, ein Organismus. Das ist das Neue. Die Israeliten, die waren damals im Alten Testament nur eine Organisation, die waren schön geordnet, jeder Stamm hat seinen Platz gehabt, die Dienste waren alle organisiert im Tempel. Weißt du, hier im Neuen Testament und etwas Neues wand sich an im Neuen Testament mit der Geburt Jesu. Plötzlich der Simeon, die Hanna kommt auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Da wird ganz anders gearbeitet. Nicht, weil es jetzt Pflicht ist, das ist jetzt meine Zeit, das bin ich dran. Nein, auf Anregung des Heiligen Geistes außer der Zeit, außer der Reihe. Und das Schöne dabei ist, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie wurden alle vom Heiligen Geist geleitet. Sie haben das Gefühl, das Empfinden von Jesus gehabt. Und die Gemeinde Jesu ist ein Novum in dieser Welt. Und die wurde erst Pfingsten ins Leben gerufen, als der Heilige Geist kam. Deshalb ohne den Heiligen Geist, vergiss, da bist du ein Jude, ein Israelit und kommst in die Verbannung. Und mehr verdienst du auch nicht. So, aber mit Pfingsten fängt etwas Neues, da wird etwas Neues gepflügt. Plötzlich, die Jünger waren ein Herz, die waren einmütig beieinander. Die waren total ganz andere Menschen. Vorher waren sie Feiglinge und Angsthasen, haben sich verkrochen und Angst vor den Juden gehabt. Und jetzt plötzlich treten sie auf, voller Kraft und Autorität. Sie waren erfüllt vom Auftrag Jesu, sind in die Welt gezogen. Die Überlieferung sagt, dass nachdem ja, die Christenverfolgung in Jerusalem war, dann haben sie die Aposteln losgeworfen, du gehst nach Venedig, Du gehst nach Indien, du gehst nach Kairo oder nach Ägypten und du gehst nach Rom. So, sie sind in alle Himmelsrichtungen gegangen. Sie haben den Auftrag Jesu erfüllt, denn Jesus hat gesagt, bleib nicht in Jerusalem. In Jerusalem soll sie fertig gemacht werden, zubereitet werden. Und dann hat er gesagt, geht hin in alle Welt und predigt allen Völkern, allen Nationen das Evangelium. Also Jesus wollte nicht nur die Juden zu Christus bringen oder in den Himmel bringen. Nein, er wollte die ganze Welt in das Reich Gottes bringen. Und sie gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Das Neue im Alten Testament oder das im Neuen Testament ist, dass das ungewöhnliche Menschen waren. Die Jünger Jesu waren ungewöhnliche Menschen. Nun kündige ich Neues an. Neues, dieser Petrus, ein einfacher Fischer, der nicht studiert hat, der keine Uni besucht hat. Von ihm, von den beiden, da Johannes und Petrus heißt es, wir wissen, dass es ungelehrte Leute sind. Die sind keine Schriftgelehrten gewesen, aber die haben mehr Schrift geprägt und mehr Schrift gegeben und mehr die Welt verändert als alle Schriftgelehrten damals miteinander. Die haben, diese Fischersleute, verstehst du, die haben die Welt verändert. Das alte Werk ist vorbei, Gott fängt was Neues an. Und ich möchte dir Mut machen, lass dich von Gott gebrauchen. Lass dich von Gott bewegen. Die alte Arbeit ist getan damals. Jesus starb auf Golgatha, Israel hat seinen Auftrag erfüllt, Israel hat ja Christus zur Welt gebracht, den Messias zur Welt gebracht. Und das ist der Auftrag Israels gewesen, Jesus zur Welt zu bringen. Der Auftrag ist erfüllt und jetzt beginnt was Neues mit Jesus, mit der Gemeinde. Ein mächtiger Dienst der Verkündigung baut sich auf. Und jetzt gehen sie in alle Himmelsrichtungen. Nicht mehr wir. Und wenn Gott dich berührt, dann bist du nicht mehr auf dich fixiert, sondern die ganze Welt ist ein weites Herz. Jesaja 42, Vers 15 und 17 und folgende Verse, da heißt es, er lässt Ströme der Gottlosen versiegen und die Seen liegt er trocken von den Gottlosen. Und er macht alle zu Schanden, die auf ihre Götzen sich verließen. Plötzlich wirkt der Herr durch die Jünger, ganz anders, unter den Heiden. Denk an Paulus, was ist ungewohnt, da kommt der strandet, der kommt auf die Insel, die Schlange beißt sich fest an seinen Arm und er schüttelt es ab und er sagt, ich habe eine Vision, ich habe einen Auftrag. Ihr könnt mich nicht unterkriegen, ja? Und du Schlange schon gar nicht. Ich muss noch nach Rom. Und du siehst, was mit ihm passiert. Der lebt. Ist nicht einmal blau angelaufen, gar nichts. Der lebt. Und die denken, jetzt sind die Götter zur Welt, hier auf diese Erde gekommen. Also die Heiden, die merken das gar nicht, dass Gott wirkt. Aber dann sagt Paulus, beruhigt euch. Wir sind ganz normale, sterbliche Menschen, wie wir alle sind. Und dann predigt Jesus und dann geht er mit der Mannschaft zu Fuß nach Rom. Gott hat Gnade geschenkt. Gott wird jeden Dienst erstürmen, der fleischlicher, menschlicher Art ist. Das war auch in Israel so der Fall. Weißt du, jeder menschliche Dienst, der nicht von Gott ist, wird abgeschüttelt wie die Schlange. Komm, das vergeht, ist nicht gar nicht wichtig. Wir halten uns nicht daran auf. Weißt du, es wäre schön gewesen. Oder in Philippi, wo diese Weissager oder Wahrsagermädchen kommen, das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Wir brauchen solche Reklame nicht. Weißt du, so mancher Evangelist würde sagen, na guck mal, sogar das Mädchen weiß, dass wir Männer Gottes sind, dass wir Gott dienen. Aber wahre Kinder Gottes brauchen nicht die Hilfe der Wahrsager und was weiß ich, welchen Weibsagern noch dazu. Gottes Segen liegt allein auf ihn. Kommt von ihm. Was von ihm ist, das ist gesegnet, das bleibt. Es gibt in dieser Welt so viele Falsches mit der falschen Flagge. Und es sieht so aus, als wenn es echt wäre. Aber es ist nicht echt. Es ist nicht echt. Es klingt sehr gut, aber es ist eine Lüge. Etwas Neues beginnt. Und Gott entlarvt die Lügen. Wie in der Insel auf Zypern, wo der Paulus da hinkommt. Das war sein erster Einsatz. Da kommt er hin und erzählt dem Sergius Paulus von Jesus und der glaubt und ist offen. Und da kommt dieser Elimas, ein Zauberer, ein jüdischer Zauberer, und er versucht ihn abzugehen. Glaubt doch nicht, was der Paulus erzählt, der ist unser Gesetz, das ist Gottes Wort, aber der erzählt euch Märchen. Und dann sagt Paulus, und du, Elimas, wirst für eine Zeit lang blind werden. Und als der Sergius das sah, war er geschockt, dass er blind geworden ist, dass es gestimmt hat. Du siehst, plötzlich dient der Mann Gottes in Autorität. Das ist das Neue, dass man in Autorität dient. Und das, man macht nicht Hokuspokus und man zieht nicht eine Show ab. Aber wenn sowas ist und nötig ist, es gibt auch so nicht nur Heilungswunder, sondern auch Fluchwunder. Lies mal die Bibel, da gibt es auch Fluchwunde. Du wirst blind werden für eine kurze Zeit. Der Herr möge dich strafen und züchtigen. Ja. Der Schwindel wird entlarvt. Oder der Ananias und Sapphira. Verstehst, mitten, da kommen sie in dem Gottesdienst. Ach, wir haben so teuer verkauft, Geschwister. Lob und Dank hier, das Geld. Und dann sagt Petrus, und da habt ihr einen Durchblick. Total neuer Dienst. Nicht mehr, dass man da fremdes Feuer opfert oder irgendwas Religiöses da vorspielt. Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Und dann gibt er seinen Geist auf bei diesem Husten. Ja, und kommt seine liebe Sapphira rein. Auch, hör mal, Sapphira, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Ebenfalls. Und die Füße, die dein Mann rausgetragen hat, die tragen dich jetzt auch raus. Du siehst, du kannst Gott nicht mehr vormachen. Im Alten Testament, da konnte man vorspielen, Religion vorspielen, Kirche vorspielen, da kann man alles vorspielen, aber der Herr sieht es und der Herr wirkt das in ganz anderer Art, in ganz anderer Art und Weise. Das klingt sehr gut, verstehst, was die Leute manchmal so machen. Ja, aber der ist der Betrug. Da wird eine falsche Fährte gelegt. Auch das Volk Gottes ist ein blindes Volk. Wie heißt es hier? Jesaja 42, Vers 16. Dann nehme ich mein blindes Volk, das keinen Weg sieht, an die Hand und führe ich. Weißt du, das ist das Neue. Gott nimmt die Blinden, fängt an, sie zu führen und zu leiten. Sein blindes Volk. Die Frommen sollen sich nichts einbilden. Gott führt sie. Die Gläubigen sollen sich nichts einbilden. Weißt du, den Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Das ist das Neue. Er führt das blinde Volk. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und die meisten sind gar nicht so demütig, wie sie manchmal aussehen. Sie sind dämlich vielleicht, aber nicht demütig. Sie bilden sich was ein. Gott lässt sie in ihr Unglück rennen. Und ich nehme sie an der Hand und ich führe sie. Die Griechen sagten, wenn die Götter zu Fall bringen wollen, denen lassen die Götter Flügel wachsen. Ja, die bilden sich was ein, werden hochmütig und hochnäsig. Sie fangen sich anzugeben, werden stolz. Und dergleichen, aber Gott sagt, dem Demütigen gebe ich Gnade. Ich nehme mein blindes Volk, die Einfachen, die Schlichten, die Ungebildeten an der Hand und ich führe sie. Das ist das Tolle. Du musst dich nicht angeben. Jetzt guck mal, Geschwister, ich bin so geistlich. Halleluja, Lob und Dank. Ich bin so fromm. Ich bin so voll Heiligen Geistes. Eigentlich, wer sagt dir, dass du voll des Heiligen Geistes bist? Je mehr wir das sagen, desto weniger haben wir es. Lass uns demütig sein, bescheiden sein. Der Hiskia, was hat er gemacht? Da kommen Leute aus Babylon. Ja, das hat Gott mir gegeben und das hat Gott mir gegeben und das hat Gott mir gegeben und das hat er mir geschenkt und das hat er mir getan. Geschwister, ich will eine große Wahrheit sagen. Lass uns aufhören, uns anzugeben. Lass uns aufhören, Zeugnisse zu erzählen und vor allem die Perlen vor die Säue zu werfen. Was ist das? Verstehst du? Erzählen, das hat Gott mir gegeben, das hat Gott mir gegeben, das. Nein. Du musst nur sagen, was Gott getan hat, überhaupt, dass Jesus für uns geboren ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus in den Himmel gegangen ist. Das sind die Taten Gottes. Erzähl nicht so viel, denn der Teufel ist ein Dieb, der lauert nur darauf. Was hast du? Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Deshalb erzähl nicht so viel. Und ich habe eines gelernt, rühm dich nicht, bilde nichts ein. Hier im Pergamonmuseum, gehen wir mal, aber es ist geschlossen im Augenblick. Aber wenn du ins Pergamonmuseum gehst, da ist am Ischatar-Tor, da ist diese Gründungsinschrift dort an diesem Tor, am Stadttor von Babylon. Ich, Nebukadnezar, habe diese große Stadt gebaut und diese Mauer gebaut und dieses Tore gebaut. Ich, Nebukadnezar. Und weißt du, als er das gesagt hat, was da passiert ist, er ist verrückt geworden. Und der Ochse Gras gefressen nachts. Gott ließ verrückt werden. Und warum viele verrückt werden, Stimmen hören und was weiß ich, ist, weil sie sich was einbilden. Ich habe das Haus gebaut. Ich habe die Kirche gegründet. Ich habe den bekehrt. Ich darf auch nicht mal sagen, ich habe die und den bekehrt. Weißt du, wir haben nur bezeugt. Und der Heilige Geist ist es, der sie überzeugt und an ihnen arbeitet. Bevor Gott was Neues anfängt und so weiter, wird das Alte abgeschlossen. Du wirst ganz klein. Du wirst ganz bescheiden. Gott arbeitet sehr gründlich. Und putzt die Gefäße sehr sauber raus. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. So, und es kommt alles anders, als du denkst und sagst. Total anders, als du dir vorstellst, Weißt du, seine Gedanken sind ganz anders. Deshalb red nicht von dir und red auch nicht von anderen, auch red auch nicht von Menschen. Weißt du, wir sollen auch die Menschen nicht vergöttern. Das ist ein anderes Problem. Wir sollen keinen Götzendienst betreiben. Und Götzendienst ist, dass ich Menschen da in den Himmel hebe. Wer bin ich? Er steht oder fällt seinem Herrn. Weißt du, ich muss nur einfach demütig sein und sagen, Herr, ich liebe dich. Oh, danke, Herr. Alles, was ich bin aus Gnaden. Und wenn sich jemand rühmen will, sagt Paulus, der rühme sich, dass er Christus kennt. Dass er Gnade erlebt hat. Gott tut was Neues. Und das ist Gnade, nicht mehr Gesetz. Wenn du Gesetz nach dem Gesetz lebst, dann musst du dich rühmen. Ich habe gekämpft bis auf Fleisch und Blut. Bis mit Tränen und was weiß ich, wie ich da gerungen habe. Ja, das musst du, das nach dem Gesetz. Ich habe trainiert, 8 Stunden am Tag. Ja. Gott tut, wenn du nichts tust. Es ist verrückt. Je weniger du tust, desto mehr kann Gott durch dich tun. So, Gottes Wege sind anders. Er führt dich seinen ganz anders. Wie heißt es Jesaja, Jeremia 42, von Vers 11? Ihr habt jetzt Angst vor dem König von Babylon. Das ist genau das gut. Du hast Angst. Du zitterst. Du zitterst. So Paulus in Athen hatte seine Panne und seine Pleite erlebt. Also du hast Angst vor dem König von Babylon. Jeremia 42, Vers 11. Aber ich, der Herr, sage euch, ihr braucht keine Angst vor ihm haben, vor diesem Nebukadnezar. Müsst ihr keine Angst haben. Denn ich stehe euch zur Seite und ich werde euch aus seiner Hand retten. Ich bringe ihn dazu, dass er Erbarmen mit euch hat und euch in eure Häuser zurückkehren lässt. Ich mach das. Aber ihr müsst dem Herrn, eurem Gott, gehorchen und dürft dieses Land, dieses Haus nicht verlassen. Die wollten nach Ägypten rennen. Ihr dürft nicht sagen, wir wollen nach Ägypten ziehen, wo wir keine Kriegshörner mehr hören, keine Kämpfe mehr miterleben und auch nicht mehr hungern müssen. Dort wollen wir bleiben. Und genau das ist, was das Volk Gottes manchmal will. Wir wenden uns an die Regierung, wir wenden uns an die Justiz, wir wenden uns an die Bank oder was auch alles ist. Ägypten ist heute so vielfältig. Ihr dürft nicht nach Ägypten ziehen. Haltet zu mir, spricht der Herr. Vertraut mir. Beachte, was Gott sagt. Sobald du nach deinem Kopf gehst, rennst du gegen eine Wand. Hast du Probleme. Hast nur Schwierigkeiten. Sobald du nach deinem Kopf gehst, deinen Kopf durchsetzt, hast du Stürme. Du musst harte Nüsse knacken. Weißt du, dort in Ägypten haben wir keine Kämpfe. Das sieht sehr gut aus. Aber was kommt dabei? Die Israeliten kamen nach Ägypten und sie kamen als Sklaven raus. Als freie Bürger kamen sie hin. Ihr müsst nicht nach Ägypten gehen. Dort wirst du nur nett aufgenommen, bis du dich akklimatisiert hast, bis du dort ein bisschen sesshaft geworden bist. Und dann wirst du gedrückt und gepiesackt. Du musst keine Angst haben vor deiner Zukunft, egal wie die Welt aussieht. Jemand rief mich an und sagte, Herr Matudis, ich habe Urlaub gebucht nach Zypern. Hab Angst, jetzt die ganze Spannung, was dort ist. Ich habe gesagt, du musst keine Angst haben, fahr in Urlaub. Du hast den Urlaub gebucht, hast im Glauben gebucht, lebe auch im Glauben. Und du musst nicht Furcht haben. Und achte nicht auf deine Träume und all dieses. Tue das. Wie viele sind gestorben? Wir haben drüben in der Kirche noch eine Frau gehabt. Vielleicht kennen einige, aber ich nenne keinen Namen hier. Die hat auch Urlaub in der Türkei gebucht. Und da kam irgendwie, ja, da wird das Flugzeug abstürzen. Dann kommt sie rein im Gottesdienst, weiße Haare, über Nacht. Hat nette, schöne Haare gehabt, schwarz. Und ist ganz weiß geworden. Aus Angst. Graue Haare bekommen. Und du sollst nicht dich fürchten. Die Bibel sagt, fürchte nicht. Wenn du was tust, tu es. Ich bin mit dir. Wenn du gebucht hast den Urlaub, dann geh in deinen Urlaub. Ihr habt wirklich ermutigen müssen und gesagt, fahr. Auch wenn es der Türke da den Russen abgeschossen hat. Was soll das? Verstehst du? Ihr habt jetzt Angst vor dem König von Babylon. Der Teufel ist, der uns Angst schürt. Jetzt darf ich nicht mehr auf die Straße gehen, auf den Christkindlesmarkt oder Weihnachtsmarkt und so weiter. Sind überall Terroristen, laufen wir rum. Ich, der Herr, sage euch, ihr braucht keine Angst haben vor ihnen, denn ich stehe euch zur Seite. Und das ist was ganz Tolles, den Herrn als Bodyguard zu haben, als Begleiter, als Beschützer. Und der Herr sagt, ich bin bei euch. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr müsst natürlich aufpassen und vorsichtig sein. Und das ist das Neue. Der Herr ist bei uns. Der Herr hat den Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt. Und der Herodes wollte ihn killen. Gott gibt dir seine Verheißung. Und wenn du seine Verheißung hast und wenn du weißt, ich bin in seine Hände gezeichnet, niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen, das ist was ganz Starkes, dann bist du geborgen für Zeit und Ewigkeit. Gewiss, wir hängen in unserem Leben und keiner will von uns freiwillig sterben, aber wir werden eines Tages alle sterben. Gott ist nicht mit dieser Welt, aber Gott ist mit seinen Kindern. Gott ist mit seinen Kindern und zwar ausschließlich mit seinen Kindern. Er ist nicht mit den Tyrannen, Diktatoren und Gottlosen und Kapitalisten und wie das Gesindel alles auch da heißt. Denn ich stehe euch zur Seite, sagt er. Ich stehe euch zur Seite. Kannst du dir vorstellen, du bist nicht allein. Wenn du im Auto sitzt, dein Nebensitzer ist der Herr. Oder dein Hintersitzer. Oder welcher auch immer. Denn ich stehe jetzt euch zur Seite. Ich werde euch aus seiner Hand retten. Ich bringe ihn dazu, dass er Erbarmen mit euch hat. Und euch eure Häuser, in eure Häuser zurückkehren lässt. Gott ist der Herr der Lage. Er hat alles unter Kontrolle. Das ist das Neue. Wenn du das weißt, dann fürchtest du dich nicht mehr. Und das Schöne dabei ist, im Alten Testament wirst du das nicht so viel finden und nicht so oft. Aber im Neuen Testament fast, ja, auf jeder Seite findest du, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Weißt du auch, wenn seine Kinder Fehler machen, Gott hat Erbarmen mit ihnen, so wie Eltern Erbarmen mit ihren Kindern haben. Auch wenn du die größten Dummheiten machst und größten Blödsinn machst, du bist immer noch mein Kind. Ja? Wandere nicht aus. Fliehe nicht vor Gefahr. Fürchte dich nicht vor Gefahr. Versteck dich nicht vor Gefahr. Jetzt darf man nicht mal aus dem Haus gehen, verstehst du? Jetzt darf ich das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Es wird uns alles verboten. Am Schluss wird dir sogar Atmen verboten, weil du so viel Sauerstoff verbrauchst. Ja? Stell dich dem Problem. Ihr sollt nicht fürchten. Ich stehe euch zur Seite, sagt der Herr hier. Ich verlasse euch nicht. Suche nicht den Weg des geringen Widerstandes. Geh nicht nach Ägypten. Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich nicht auf die Politiker. Verlass dich auf deinen Verstand und auf Gott. Ganz einfach. Gott, der dir das Problem in das Problem hineingeführt hat, der das zugelassen hat und so weiter und es nicht verhindert hat. Weißt du, wir kommen manchmal in Dinge rein. Das ist, kannst machen, was du willst, kannst dich strampeln, so viel du willst, kannst beten, so viel du willst, kannst singen, so viel du willst. Wir kommen da rein. Und der, der dich reingebracht hat, der bringt dich auch wieder raus. Der bringt dich auch wieder raus. Ich habe mal Grippe gehabt, ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal so Schnupfen und heiser gewesen. Dann, ich habe eine Schwester in der Gemeinde gehabt, in Heilbronn, die war Ärztin, habe ich gesagt, Schwester, gib mir ein Medikament, ich muss predigen. Dreimal, viermal in der Woche, ich brauche ein Medikament, gib mir ein Medikament. Sagt sie dann mir, Bruder Matthäus, ich kann dir was geben, also braucht 7 Tage. Und wenn ich dir nichts gebe, braucht es auch 7 Tage, um gesund zu werden. Da habe ich gedacht, das ist gut, das sind die Ärzte. So wie es gekommen ist, so geht es auch vorbei. Wir müssen nur einfach vertrauen und Gott vertrauen. So wie das Problem gekommen ist, es löst sich von selber. Glaub mir das. Wenn wir unsere Lektion gelernt haben, die Sache verstanden haben, dann haken wir ab und legen die Sachen zu den Akten. Der, der die Krankheit zuließ, der dir die Schwierigkeit zuließ, der dir die Anfechtung zuließ, der hat auch die Lösung dafür bereitet. Glaub mir das. Für jede Frage gibt es eine Antwort, eine Lösung. Und wenn du sie nicht hast, Gott hat sie. Die Lösung, die Antwort für dein Problem. Gott macht was Neues. Und er will gerade durch Krisen dir was Neues zeigen, was Neues offenbaren. Deshalb sind die Krisen eine gute Lösung oder gutes Mittel, um dich auf neue Spur zu bringen, dir was Neues zu zeigen. Glaub mir, du bist sein Kind, Gottes Kind und Gott lässt dich nicht im Stich. Glaubst du das? Kannst du Amen sagen? Er lässt dich nicht allein. Wie heißt es hier, ihr dürft nicht nach Ägypten ziehen. Oder wir wollen nach Ägypten ziehen. Oder ihr dürft nicht sagen, wir wollen nach Ägypten ziehen. Weißt du, du musst noch gar nicht hingegangen sein. Schon allein das Wollen, das Wünschen, das Nachdenken, dieses Sinnen ist schon gefährlich. Denk nicht an das Negative. Wir wollen nach Ägypten ziehen, wo wir keine Kriegshörner mehr hören, keine Kämpfe mehr miterleben und auch nicht mehr hungern müssen. Dort wollen wir bleiben. Denk nicht drüber nach. Denk lieber, ich bleibe bei dem Herrn. Der Herr hat mich hierher gebracht und der Herr wird mich auch da durchbringen und behüten. Es gibt keine friedvolle Welt. Wir müssen überall kämpfen, überall gibt es die Kriegshörner. Überall. Dir bleibt nichts erspart. Aber Gott ist überall derselbe. Er ist überall derselbe. Und du musst nirgendwo Angst haben, egal wo du bist. Ich lebte in Heilbronn. Über mir waren die Pershing-Raketen damals die Erstschlagwaffe der Amerikaner. Sobald irgendwo eine Rakete der Russen hochgestiegen wäre, wir hatten nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben. Und die haben gesagt, ich kann das gar nicht. Zu wissen, hinter uns sind diese Pershing-Raketen, diese Abwehrraketen der Amerikaner. Ich wandere aus. Und dann habe ich Geschwister besucht in Kanada oben. Und diese Geschwister haben gesagt, ja, bei uns kannst du noch viel Land kaufen. Und dann hat mir Videos mitgebracht und Bilder mitgebracht, das könntest du kaufen für 250 kanadische Dollar. Das sagt, Klacks, kostet hier Eigentumswohnung schon so viel. So, da könntest du deine Rinder weiden, das kriegst du eine Insel, ein Haus auf der Insel und so weiter, fantastisch. Und dann fange ich an zu sinnen und nachzudenken, ich wandere aus. Dann fragt meine Frau, und hast du schon den Herrn gefragt? Ich habe den Herrn nicht gefragt. Weißt du, ich wollte weg von diesen Pershing-Raketen. Und dann habe ich gebetet, wollte den Herrn fragen, wollte grünes Licht vom Herrn haben. Und dann sagt der Herr, auch wenn du dahin gehst, auf den Inseln, ich will dich von dort holen. Naja, aber Inseln, das ist Kanada, ist keine Inseln. Dann gucke ich im Duden, im Lexikon, ja, Kanada, die längsten Küsten. Die längsten Küsten, ist eine Insel fast. Und von dort will ich dich holen. Ich habe gesagt, lieber Gott, dann bleibe ich lieber hier. Und dann hat Gott mir aus dem Propheten Jesaja noch ein Bibelwort gegeben, ein über Erstschlagwaffe der Amerikaner oder der Russen, was auch immer ist. Er sagt, und selbst wenn die Steine schmelzen und die Steine verschwinden, ich werde dich bewahren. Und dann habe ich von Gott noch eine Verheißung bekommen. Und selbst wenn die Atomrakete die Erde berührt und bevor die Atomrakete die Erde berührt, bin ich im Himmel. Ich muss mich nicht fürchten. Siehe, ich bin bei euch, ihr müsst nicht hingehen. Ihr müsst nicht sagen, wir wollen nach Ägypten ziehen. Bleibe dort und nähere dich redlich. Und das habe ich gemacht. Bin noch 8, 9 Jahre dort geblieben. Es gibt keinen Platz, wo du sicher bist. Die Sicherheit ist, die einzige Sicherheit, wo du hast, ist die Hand Gottes. Wenn du dort geborgen bist. Gott ist überall derselbe. Alter Gott, dieser gute Gott. Der Teufel will dich von der Verheißung Gottes trennen und dich entziehen. Weißt du, Gott hat Segnungen für dich verheißen. Bleib treu, zweifle nicht an Gottes Treue. Was er dir zugesagt hat, glaube fest und halt dich dran. Herr, du wirst mich durchbringen. Und selbst wenn das nicht der Fall wäre, wenn es wirklich passieren würde, bevor die Rakete die Erde erreicht und die Steine schmelzen, so steht es bei mir, Jesaja, und die Steine schmelzen, werde ich dich entreißen, dich ihnen entziehen. Weißt du, es gibt so viel Widerstand und so viel Widerspruch in unserer Umgebung. Bleibe ruhig. Lass Gott für dich arbeiten. Lass ihn für dich denken. Lass ihn für dich planen. Lass den Heiligen Geist. Aber die Engel Gottes, wozu? Denkst du, die Engel Gottes sind nur für Halleluja singen da? Nein, die sind, um die Heiligen zu stärken, den Heiligen beizustehen und ihnen zu helfen, sind dienstbare Geister. Wer Gott dient, um den lagern sich die Engel Gottes. Diene Gott mit Freuden, so wie deine Zeit ist, deine Kraft ist, was du kannst und was du nicht kannst, lass bleiben, interessiert dich nicht groß. Ja, aber die Welt muss evangelisiert werden. Nein, mach das, was du sollst, dann wird die Welt genug evangelisiert. Wer Gott dient, wer Gott vertraut, der muss vielleicht am Anfang Schweres durchmachen, der muss durch die Hölle gehen, entschuldigen, aber das ist so. Und du musst mit dem Teufel fertig werden und dich mit ihm anlegen, aber unsere Siege werden geistig errungen. Und der Herr sagt, ich werde zu dir stehen und ich werde dich nicht verlassen. Und du wirst nicht fallen. Und erst wenn du etwas im Geist errungen hast, und das ist der Schlüssel, das ist das Geheimnis, das ist das Neue. Im Neuen Testament, als Gott anfängt, im Geist siehst du schon den Triumph. Im Geist siehst du die Herrlichkeit Gottes. Im Geist siehst du das Reich Gottes kommen. Im Geist siehst du schon, wie die Toten auferstehen. Im Geist siehst du schon, wie die Sache Gottes sich ausbreitet. Im Geist. Unsere Siege werden im Geist errungen und erkämpft. Und der Teufel will dich entmutigen, dich erniedrigen, dich enteignen. Das ist alles Einbildung, das ist alles nur Fata Morgana, alles nur Fantasie. Er will dir nur rauben, deine Freude am Herrn. Nein, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Der Teufel will dich nur in Schwierigkeiten bringen. Weißt du, der will, dass du wieder zurückgehst und zurückfällst. Und weißt du, du bist aus der Welt hergekommen und du darfst und solltest nicht mehr in die Welt zurückgehen. Dort hast du in der Welt nichts mehr zu suchen. Die Welt liegt hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz ist vor mir. Ja, du lebst ganz neu. Und du verzweifelst nicht und du kapitulierst nicht. Das ist das Neue. Die Apostel haben nicht kapituliert. Die haben Riesen gesehen, so wie die Israeliten. Unmöglich, wie sollen wir arme, ungebildete Leute, wie sollen wir die Welt evangelisieren? Geht nicht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz einfach. Geh mit dem Heiligen Geist. Geh und fürchte dich nicht. Bleib standfest und unerschütterlich. Nur dann wirst du gesegnet. Und das ist es. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Das sind die Apostel. Gott segnet keine Abweichler. Gott segnet nur standfeste, beständige Menschen. Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Und wir müssen lernen, Gott zu dienen und zu gehorchen. Er hat es gesagt und das wird getan. Echte Bekehrung wird vom Heiligen Geist gewirkt. Das ist was ganz Neues. Ich muss dich nicht beschnipseln und beschneiden oder taufen oder sonst was. Nein, es geschieht durch den Heiligen Geist. Und in dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, ist ein lebenslanger Prozess im Gang und losgetreten worden. Du hast eine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Bist mit dem Herrn und der Herr hält dich, du musst dich nicht halten, der Herr wird dich bewahren, der Herr wird dich beschützen. So manche Christen haben Angst, ja, ich könnte abfallen. Nein, wir haben einen treuen Vater im Himmel, der steht zu mir, bei dick und dünn, bei Sturm und Unwetter. Weißt du, er steht alle Zeit und du musst nur auf ihn hören, in der Liebe bleiben, die Beziehung zum Herrn pflegen, zu den Kindern Gottes ebenfalls pflegen. Auch wenn du manchmal allein bist, dann ruf halt irgendjemand an. Oder schreib jemand. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir kommunizieren können. Dich durch jemanden ermutigen, da musst du nicht unbedingt, dass der Pastor kommt, die Ältesten kommen. Es gibt so viele Geschwister und jeder ist Ältester und jeder ist Presbyter und jeder ist ein Prophet. Verstehst du, jeder Gläubige? Du solltest dich der Gläubigen bedienen. Nein, ich möchte einen Pastor haben. Nein, du brauchst einen Bruder und eine Schwester in Christus. Das sind die Diener. Du brauchst nicht den Priester, denn wir sind Könige und Priester inzwischen. Wir sind hier was Neues geworden, ein priesterliches, königliches Volk. Gott liebt alle. Auch die, die ihn nicht mögen. Das ist das Neue. Ich gieße meinen Geist auf alles Fleisch. Und das Erstaunliche ist, wenn ich so die Bibel und die Geschichte lese, Gott gießt seinen Geist auf alles Fleisch. Als Moses wirkte und der Heilige Geist durch Moses wirkte, da war Biliam, ein Zauberer. Verstehst du, ein falscher Prophet? Auch der war ein Prophet und wirkte Gott durch den. Weißt du, überall, wir erleben zur gleichen Zeit. Als die Reformation war, haben fast alle Religionen, der Islam und der Buddhismus, hat auch Reformation erlebt. Der Geist wurde ausgegossen auf alles Fleisch. Überall hat es rumort und überall hat der Herr gewirkt. Also nicht nur bei den Christen. Nein, Gott wirkt überall und überall gibt es Reformen und Aufbrüche. So, vertraue dem Herrn. Er ist das, was Neues schafft. Ich schaffe was Neues. Gott liebt auch die, die von ganz woanders herkommen. Auch die, die etwas ganz anderes glauben. Ich habe eines erlebt, als diese charismatische Bewegung da war, da haben fast alle Gruppen, auch sogar altpietistischen Pietisten, weißt du, die absolut mit dem Heiligen Geist nichts auf dem Hut haben. Gott hat auch bei denen gewirkt. Und als wir in der Jesus-Bibel-Bewegung waren, habe ich einige Einsätze bei diesen Altpietisten, weißt du, schwarz angezogen, andächtig, nur noch eine Stunde dauert der Gottesdienst durch die Stundisten oder Stündler. Die gehen zur Stunde, statt in die Versammlung gehen sie zur Stunde. Also Gott hat bei denen auch gewirkt, auf seine Art und Weise. Und da gab es Gottesdienste, die gingen 3 Stunden, statt nur Stündchen. Weißt du, wenn Gott arbeitet, dann überspringt er Rassengrenzen, Religionsgrenzen, Meinungs- und Ansichtengrenzen. Gott schafft was Neues. Und weißt du, bevor Gott was Neues schafft, er fängt bei Null an. Gott fängt bei Null an, mit nichts. Und warum? Er will, dass es durch ihn selbst passiert. Nicht durch uns, nicht durch Menschen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, heißt es in der Heiligen Schrift. Gott muss man nicht nachhelfen. Ich warne euch, Geschwister. Ja, steh mal auf, probier mal. Du kannst ja gehen. Wir müssen dem Herrgott nicht nachhelfen. Gott kann selber, wenn er uns Kraft gibt in die Beine, der Lahme sprang und tanzte. Und hüpfte und pries Gott. Ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Alle haben gesehen, 38 Jahre hat er gebettelt. Verstehst du, wenn du 38 Jahre so krumm sitzt, wirst du auch steif. Gott muss man nicht nachhelfen. Mir ist halt was groß geworden. Es passiert von selbst. Während er glaubte, wurde er geheilt. Wir lesen von diesem Aeneas in der Bibel. Weißt du, der Herr, wenn er gegenwärtig ist, es passiert von selbst. Du hörst das Wort Gottes. Weißt du, da muss man nicht Seelenstriptease machen. Da muss man nicht alles offenbaren. Da muss man nicht alles durchquatschen. Da muss man nicht alles Mögliche da verarbeiten. Während sie zuhörten, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Weißt du, und wenn Gott wirkt, kannst du nicht verhindern. Es passiert. Es kommt von selbst. Gesundheit kommt von selbst und Krankheit kommt von selbst. Gutes kommt von selbst und das Böse kommt von selbst. Plötzlich da. Wie heißt es in Markus Kapitel 4, Vers 28? Wie der Same. Das Wort Gottes wird ausgestreut und es fällt und wirkt. Und da heißt es, denn von selbst bringt dann dieser Samenkorn Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Von selbst. Du musst nur richtig zuhören. Nur richtig aufpassen. Was Gott tut, das tut er von selbst. Du musst nur das Wort hören. Und das Wort wurde gesandt. Das Wort wurde gepredigt und die Menschen haben gesagt, ja, danke, das ist für mich, das nehme ich an, kann ich akzeptieren. Aha, so ist es. Gott geht und du darfst mitgehen. Gott handelt, du musst nur zuschauen, wie er das alles so macht und so weiter. Darfst ihm nicht den Weg stehen und behindern oder widerstehen oder widersprechen. Geh einfach diese neuen Wege, wo Gott geht. Gott gibt neuen Wein in neue Schläuche und es funktioniert. Du musst nur aufpassen. Nur aufpassen, nur dabei sein. Gott bricht mit der Tradition, um uns Menschen zu befreien. Weißt du, wir hängen so an diesem ganzen Ritual, an diesem ganzen Klimbim-Zeugs. So muss es sein. Wenn es nicht so ist, dann das war nicht der Herr. Gott geht total neue Wege. Glaub mir das. Jesus wurde gekreuzigt wegen den Traditionen, die er predigte. Oder gegen die er predigte. Markus Kapitel 7, Vers 1 bis 13, kannst du nachlesen. Weißt du, die Leute waren entsetzt. Das ist total anders als unsere Ältesten, unsere Rabbis lehren. Er hat die Heuchelei der Juden damals entlarvt und er wandte sie gegen diese religiösen Führer. Johannes der Täufer, ihr Otterngezüchte. Stell dir mal vor, du sagst es zu deinem Herrn Pfarrer. Ihr Otterngezüchte. Weißt du, die Leute waren in deren Gottesdienst und sind leer. Und er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Die religiösen Führer wurden wütend. Warum? Weil Jesus gegen ihnen, gegen sie predigte. Ganz was Neues. Wir müssen nicht, brauchen diese Wechsler nicht. Weißt du, der Tag wird kommen, der Vorhang wird im Tempel zerreißen und wer im Heiligtum ist, der ist dann gleichzeitig im Allerheiligsten. Und das passt dem Judentum damals nicht und sprengte das Judentum. Und das war, wo der Herr Jesus sagt, man nimmt nicht jungen Wein in alte Schläuche. Das Christentum hätte das Judentum total gesprengt. Die hätten das nicht verkraftet. Die haben bis heute noch nicht verkraftet. An Jesus ging das Judentum zugrunde. Die Juden konnten es nicht fassen. Es passte nicht in ihre Schablone, in ihren Gesetzlichkeit, in ihren Dogmen, in ihren Satzungen, in ihren Vorstellungen. Jesus brachte einen neuen Bund und die waren entsetzt. Was? Der neue Bund? Und was ist mit unserem alten Bund? Mit unserem alten Vertrag? Und du weißt ja, in dem Moment, wo ein neuer Vertrag ist, ist der alte hinfällig. Wenn was Neues kommt, muss das Alte zuerst mal gehen. Es gilt nicht mehr das Alte. Und mit Jesus fängt Gott etwas ganz total Neues an und löst das jüdische religiöse System ab. Weißt du, es war einmal von Gott. Moses hat es gegeben. Moses hat den Bund gebracht, diesen Gottesbund, dieses Gesetz. Aber plötzlich Jesus bringt was anderes. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch. Das ist das Neue. Und Jesus ist größer als Moses. Sogar in der Predigt, Apostelgeschichte 3, Vers 22. Petrus predigt den Juden damals am Pfingsttag. Moses hat gesagt, in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren eigenen Brüdern. Und den sollt ihr hören in allem, was er euch sagt. Verstehst? Moses hat sogar gesagt, ein anderer wird kommen und der Herr wird ihn erwecken. Jesus ist der neue Bund. Er hat diesen neuen Bund geschlossen. Alles andere wäre Flickwerk, faule Kompromisse gewesen. Gott hat den alten Bund außer Kraft gesetzt. Ist ungültig. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Ich muss nicht mehr im Tempel beten. Ich kann jetzt überall an jedem Ort meine Hände hochheben und beten. Paulus sagt, ich will, dass die Männer an allen Orten ihre Hände hochheben, hochhalten und beten, preisen, überall, an jeder Ecke. Ich muss jetzt nicht mehr einen besonderen heiligen Platz suchen. Und alles andere, was ich damit jetzt mit den ganzen Klimbim, dem alten Sachen mache, ist es gut, dass ich das Alte Testament habe, um das Neue zu verstehen. Und Gott dankbar, ich kann so Gott dankbar sein, ich muss keinen Stier mehr opfern. Ich muss keine Turteltaube mehr opfern. Ich muss mich nicht mehr kasteien. Nein, ich kann Gott loben und preisen. Er hat's getan. Er hat alles bezahlt. Es ist vollbracht. In dem Moment, wo du anfängst, dich wieder für das Alte interessieren, interessiert sich der Teufel für dich. In aller Liebe. Da wo Gott nicht mehr mitmacht und was Gott abgeschlossen hat, das beherrscht jetzt der Teufel. Er interessiert sich immer für den Abfall, für das, was nichts mehr ist, was vorbei ist. Und dann, ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst Opfer bringen. Ihr müsst an Moses glauben. Ihr müsst. Nein. Weißt du, den Teufel interessieren nur die Abgefallenen, die Gottlosen, die dahingegeben. Weißt du, für die macht er sich stark. Ja, das solltet ihr machen. Die Engel fragten dann die Jünger am Ostermorgen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und die sind noch nicht aus dem Garten draußen, steht schon Jesus vor ihnen. Meister. Mit der Auferstehung Jesu beginnt etwas Neues. Und das Judentum ist tot dabei. Verstehst du? Und die verbreiten nur noch Lügen über Jesus und bezahlen noch die Lügner. Der Vorhang ist zerrissen. Und alles andere ist Flickwerk. Alles andere ist Flickwerk. Gott selbst hat das Problem gelöst. Nicht kein Mensch. Kein Paulus und kein Petrus. Gott hat den Vorhang zerrissen. Und er hat unmissverständlich gezeigt, ihr braucht jetzt keine Leviten mehr. Ihr braucht jetzt keine Priester. Ihr braucht jetzt keinen Stellvertreter. Der Stellvertreter ist Jesus Christus. Ihr braucht sie nicht. Die Arbeit der Versöhnung ist getan. Es ist alles vollbracht. 1. Petrus 2, Vers 5. Jetzt seid ihr alle miteinander Priester und Könige. Halleluja. Jetzt seid ihr alles Diener Gottes. Jetzt seid ihr Glieder am Leib Jesu Christi. Jetzt seid ihr Heilige. Mit Jesus fängt das und mit dem Heiligen Geist fängt das Neue an. Ganz was Neues. Gott tut neue Dinge. Und seitdem kann jeder am Reich Gottes teilhaben. Kann jeder für Kranke beten. Da heißt nicht, dass die Ältesten kommen. Der Petrus kommt. Nein, die da glauben, heißt es. Hör mal, lies mal zu. Markus 16. Die da glauben. Die da glauben. Ganz einfach. Wenn du an Jesus glaubst und die da glauben, sie werden auf Kranke die Hände legen. Die da glauben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Die da glauben, wenn sie etwas Giftiges oder Tödliches trinken oder sowas, das wird ihnen nicht schaden. Die da glauben. Verstehst du? Wenn du ein Gläubiger bist, du kannst. Da musst du nicht fragen, jetzt muss ich den Pastor rufen, dass er mit dir betet. Dann nimmst du an der Hand die Person und betest. Und du wirst erstaunt sein, was Gott durch dich wirkt. Plötzlich wirst du ein Heiler. Halleluja. Plötzlich wirst du ein Diener Gottes. Und plötzlich, so baust du das Reich Gottes. Fang an zu beten für die Menschen. Ganz einfach. Oder, ihr werdet Dämonen vertreiben in meinem Namen, sagt der Herr Jesus. Die da glauben, werden Dämonen vertreiben. Die da glauben, werden das und das tun. Die werden weissagen. Fang an. Lass dich nicht berauben und verstümmeln und dich irgendwie zurückbringen. Ja, das darf ich nicht. Das müssen nur Privilegierte sein. Besonders Heilige. Nein. Jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Heiliger. Oder lass die Finger weg. So, Gott hat dich für das neue Leben bestimmt und nicht für den Friedhof. Fürs Leben. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Unser Gott kennt keinen Stillstand. Er geht nicht rückwärts. Und mein Herrgott ist kein Krebs, der rückwärts kriecht. Gott geht weiter, ob du mitgehst oder nicht. Wenn du nicht mitgehst, andere werden noch mitlaufen. Der neue Wein fließt bereits, Gottes Werk ist schon geschehen. Der Wille Gottes geschieht unaufhaltsam. Ob du es siehst oder nicht siehst, ist egal. Ob du es verstehst oder nicht verstehst. Der neue Bund steht bereits, Epheser 4, Vers 11. Alle Gläubigen können den Heiligen Geist empfangen, die nur wollen. Die müssen sich nur Gott zur Verfügung stellen. Nur bereit sein. Der Heilige Geist ist nichts für Ungläubige. Die packen es nicht. Das ist für sie zu kompliziert und zu schwierig. Aber die da glauben, werden in neuen Sprachen reden. Gott offenbart sich in aller Einfachheit, in aller Schlichtheit, in aller Kindlichkeit, nicht Kindlichkeit, sondern in aller Kindlichkeit. Komplizierte Menschen haben Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten mit Gott. Komplizierte, alles genau verstehen wollen. Alles, da braucht man noch einen Kommentar noch dazu. Gott sucht nur neue Schläuche, mehr will er nicht. Und du sollst ein Schlauch sein, ein Behälter. Unkompliziert. Ich will voll Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du schon einen Schlauch gesehen hast. Das ist so Magen eigentlich. Verstehst du? Unten zu und vorne zu. Das ist Schlauch. Schläuche sind nichts anderes wie Stiermägen. Und die sind nicht gerade. Verstehst du? Sauber geputzt. Und unten zu und vorne zu und so weiter. Und das ist genau das. Weißt du, du brauchst einen neuen Magen. Gewaschenen Magen, gereinigten Magen. Gott wenn du den Herrn hast, hast du plötzlich ein ganz anderes Menschenbild. Weißt du, plötzlich ein anderes Bild von Menschen. Gott liebt alle Menschen, jeden Einzelnen. Da fängt es an, da beginnt es. Hast du keine Vorurteile mehr. Du gehst nach vorne, du fühlst, Gott ist mit mir, was soll's. Er arbeitet durch mich, er segnet mich, er beschützt mich. Mich, nicht die anderen. Wisst ihr, wir denken viel zu viel an andere. Fang an zuerst mal an dich zu denken. Und wenn du gesegnet wirst, werden andere durch dich gesegnet. Den neuen Wein, in unserer Welt gibt es so viele Menschen, weißt du, die brauchen die Gnade Gottes. Sind ausgebrannt, sind verbraucht, verletzt, unterdrückt, traurig, elend. Diese Menschen brauchen die Gnade Gottes und du hast es. Und Gott hat dich berührt und selbst wenn du 10 Gramm hast, gib die 10 Gramm weiter. Steck die anderen an. Und wir sollen Brandstifter sein des Herrn. Mit Jesus fängt etwas Neues an, hat damals angefangen, aber schon lange her. Und jetzt sind wir an der Reihe. Jetzt wurde uns die Fackel gegeben. Jetzt sind wir die Stafettenläufer. Ein Neues ist im Werden. Gib weiter. Behalte es nicht für dich. Denn das, was du für dich behältst, geht verloren. Gib es weiter. Lass andere arbeiten. Psalm 87 noch einmal. Alle meine Anfänge, alle meine Ursprünge sind in dir, Herr. Gott macht etwas ganz Neues. Ein neues Kapitel. Neue Abschnitte, neue Seite beginnt es in deinem Leben. Weißt du, Gott fliegt nicht. Gott will heute etwas ganz Neues in dir hineinschütten, hineinfließen lassen, etwas anfangen lassen, dass du wieder von vorne anfängst und sagst, Herr, oh, ich möchte in der ersten Liebe wieder brennen, wieder glühen. Ich möchte wieder voll Feuer sein. Ich möchte Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Das Feuer des Heiligen Geistes, plötzlich voller Feuer. Und wenn du brennst, brennt deine Umgebung. Zum amerikanischen Evangelisten Moody, oder der erzählt diese Geschichte, was ihm als junger Mann, er ist auf einer Konferenz in Chicago, da wird referiert über, wie erreichen wir die Welt für Gott und so weiter. Und da ist Mittagspause und er sieht dieses tolle Auditorium, das wäre doch der Platz, wo ich die Leute hier, meine Straßenjungs, bringen könnte, zum damit ich hier evangelisieren kann. Aber ja, die reden über Erweckung, die reden über Evangelisation, die reden, wie man die Welt erreichen kann. Ich möchte die Welt erreichen. Dann fragte der Leiter, darf ich in der Mittagspause diese Halle benutzen zur Evangelisation? Ja, wenn du jemanden reinkriegst hier, ist okay. Dann geht er auf der Straße und stellt sich hin, wo die ganzen Jungen sind. Es brennt und rennt. Und alle rennen nach. Es brennt und schreit immer, es brennt, es brennt, es brennt. Und springt auf den Podest und alle laufen nach. Alle wollen sehen, wenn es irgendwo brennt. Es brennt. Und dann steht er auf und sagt, es brennt in meinem Herzen. Und dann fängt er eine Kurzpredigt an, der Evangelisation, der Errettung. Verstehst du? Und dann kommen die alten Herren, die über Evangelisation referiert haben. Wie hast du das gemacht? Das ist ganz einfach. Wenn es in unseren Herzen brennt, dann werden andere auch ganz schnell angesteckt. Es brennt. Und das ist die Sache. Paulus hat die Christen verfolgt und die Christen wurden genannt in der Apostelgeschichte 9, Vers 2, die des neuen Weges sind. Christen hießen nicht Christen und Jünger und Pfingstler, Charismatiker, Baptisten, Methodisten, weiß ich. Die hießen auch nicht neue Gruppe oder nein, die des neuen Weges sind. Hier heißt es Apostelgeschichte 9, Vers 2 und bat auch Briefe nach Damaskus an die Synagoge dort, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem bringe, des neuen Weges. Christen sind Menschen, die den neuen Weg gehen mit Jesus. Das ist total anders wie der jüdische Weg. Und der Teufel mag nicht, der möchte dich verführen, dass du diesen Weg verlässt. Weißt du, du sollst die ausgetretene Trampelpfade gehen, aber der neue Wein, das ist, du kannst nicht, du gehst den neuen Weg, du gehst anders nach Hause, du gehst auf einen anderen Weg nach Hause, als du gekommen bist. Ja, du gehst nicht mehr den Weg der Gesetzlichkeit, der alten Traditionen, du gehst den neuen Weg, die des neuen Weges sind. Und bist du schon auf dem neuen Weg? Nicht nur neue Schläuche, nein, auch der neue Wein gehört rein. Was nützt es, wenn ich sage, ja, ich bin jetzt neu, ich bin getauft, ich bin jetzt auf dem neuen Weg, auch der Inhalt muss stimmen. Weißt du, nicht nur Etikettenschwindeln. Weißt du, dass ja, Christ, gläubig. Nein, da muss auch der Inhalt da sein. Die besten Schläuche nützen nichts, wenn der Geist nicht da ist, der Wein nicht da ist, keine Gärung da ist. Die Schläuche, der neue Wein gehört zusammen. Beides gehört unzertrennlich zusammen. Neue Schläuche und neuer Wein. Vieles, was heute in den Kirchen und manchen neuen Gemeinden geschieht, weißt du, das fördert den Glauben nicht. Aber wir sollen wieder anfangen, in Herzen zu brennen. Zünd an, o Heiliger Geist, das Liebesfeuer, das Glaubensfeuer, das Geistesfeuer. Zünd an, Heiliger Geist. Wir wollen Gott suchen. Weißt du, und einfach uns einsetzen. Jeder Einzelne an seinem Platz. Es brennt, es brennt, es brennt bei mir. Und dann wird sich Gott in dir, in mir, in uns verwirklichen. In Matthäus Kapitel 11, Vers 4, das nochmals, weißt du, ja, dieser Pioniergeist, dieser Geist des Feuers. Der Johannes sitzt im Gefängnis und fragt, bist du, oder sollen wir einen anderen warten? Dann sagt der Herr den Brüdern, die das fragen sollen, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Sagt es den Johannes, sagt es. Das Evangelium ist, wo Menschen geholfen wird. Weißt du, nicht glaubt nur. Menschen muss geholfen werden, die müssen was damit anfangen können. Sie müssen ermutigt werden, getröstet. Sie brauchen Anweisung, dass sie weitermachen können, weiterleben, dass sie sich nicht aufgeben. Gott will nicht bedient werden. Halleluja, großer Gott, Herr, wir loben dich. Nein, Gott möchte uns, dir und mir dienen, in aller Liebe. Und weißt du, wenn er dir gedient hat, oh, dann preist du den Herrn, dann lobst du den Herrn, dann betest du den Herrn, und dann bringst du Opfer, dann singst du und jubilierst. Aber zuerst mal muss er uns dienen. Gott will bei uns zuerst mal was Neues anfangen, bevor er draußen der Welt, Herr, erweck die Welt. Weißt du, wenn die Leute um Erweckung beten, das ist alles für die Katz. Zuerst müssen wir wach werden. Weißt du, und die meisten wollen, dass unser Gemeinde wächst und Leute kommen. Nein, das ist nicht. Weißt du, wir müssen zuerst wach werden. Und wenn du schläfst, dann werden die anderen nicht wach werden. Aber wenn wir alle voller Feuer sind, voller Freude sind, ja, voller Begeisterung, dann und uns geholfen wurde, dann werden die Leute von selbst kommen und wir unsere Lektion gelernt haben. Weißt du, Herr, offenbar dich uns. Und dann brauchst du für die Welt nicht sorgen. Dann werden sie rumstehen und fragen, was ist bei euch los, was passiert bei euch? Was tut sich da? Ja, lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns anstecken durch das Feuer Gottes. Halleluja. Lieber Gott, ich danke dir, dass du ein Feuer angezündet hast und du, lieber Heiland, hast du gesagt, was wollte ich lieber, dass es brennte. Herr, schenk die erste Liebe wieder, schenk das erste Feuer, die erste Begeisterung wieder. Herr, dass wir wieder dich sehen und nur von dir begeistert sind und von dir erfüllt sind, von dir ergriffen sind, dir dienen und dich einfach in unserer Mitte haben, in unserem Leben und dieser neue Wein, Halleluja, in diesen neuen Schläuchen. Und ich möchte so ein neuer Schlauch und sein und ich bitte um den neuen Wein, füll du, Herr Jesus, diesen neuen Wein in meinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Können wir Amen sagen? Amen. Amen. Praise Gott.